And now, time for some amusing and human experiments.
When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer
makes us see the difference between
right and wrong.
As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
three drinks.
Sagt Weihnachten ab und kratzt eure Herzen mit einem Löffel aus. Der Thekencast ist zurück. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Thekencasts. Findige Hörer werden festgestellt haben, es kommt jetzt nicht, wie damals angekündigt, Punisher Warzone. Der durfte laut Stu nicht veröffentlicht werden. Vielleicht ist uns der Punisher-Podcast etwas aus den Fugen geritten. Vielleicht ist er nicht hörbar. Vielleicht waren wir ein bisschen betrunken. Vielleicht gab es keinen roten Faden. Es gibt viele Gründe. Ich hoffe, er kommt irgendwann online. Aber deswegen sind wir hier mit Folge 42. Und damit wir wieder Struktur und Ruhe reinbekommen, haben wir heute auch einen Gast eingeladen. Und das ist die liebe Theresia. Hallo, Theresia.
Hallo, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Und neben Theresia ist selbstverständlich wieder Dr. Schuck mit dabei. Hallo.
Hallo, diese Folge hat jetzt schon mehr Struktur als die letzte.
Und der liebe Stu, der den Podcast nicht veröffentlichen möchte. Hallo, Stu.
Hallo, und es ist absolut okay, wenn ich hier als Buhmann dargestellt werde, aber ich rette euch allen den Arsch, ich sag's nur. Euch und den Zuhörern.
Wenn ihr die Lost-Episode irgendwann mal veröffentlicht haben wollt, dann schreibt in die Kommentare.
Weißt du, es ist ja nicht so, dass diese Folge nicht schon Probleme genug hätte. Es hätte mich doch mit der alten in Ruhe.
Ja, ein Blick hinter die Kulissen. Wir nehmen gerade zum zweiten Mal auf, weil gegebenenfalls eine Spur nicht mit aufgenommen worden ist. Deswegen wäre es möglich, dass wir das Öffnen der Biere nicht in Gänze hören können. Aber wir können auch mal drüber sprechen, was wir denn für Bier vor uns haben, wenn nicht jemand in 10 Minuten das schon ausgetrunken hat.
Theresia, ich bemühe mich, ich habe es noch nicht ausgetrunken. Also ich brauche noch.
So, dann ist gut. Dann sag doch mal, was du für ein Bier mitgebracht hast und sag doch, wie es damals, beziehungsweise vor 10 Minuten, das erste Mal geschmeckt hat.
Also, ich habe mir natürlich lange Gedanken gemacht, was jetzt zum Cliffhanger, Entschuldigung, jetzt habe ich den Film verraten, was ich...
Es steht im Titel,
Cliffhanger, verdammt.
Und zwar, was ich da für ein Bier mir besorgen soll, und deswegen gibt es jetzt bei mir ein Münchner Hell, ein Hacker Pschorr. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass auf dem Logo die Bayerischen Alpen mit drauf sind. Und es sind zwar nicht, es sind quasi die Rockies von Bayern. Und das Bier schmeckt sehr gut. Es schmeckt halt wie ein normales Helles, würde ich sagen. Ein gutes bayerisches Bier.
Okay. Max, was hast du?
Ich habe mir diesmal nichts gedacht. Aus Zeitmangel, behaupte ich. Und habe den unseren naturtrüben Klassiker, das Giesinger, die Untergiesinger Erhellung, die wie immer sehr lecker schmeckt.
Gut, wir wissen ja nur schon seit 2 Wochen, dass dieser Podcast stattfindet, aber ja. da sind natürlich zeitliche Differenzen. Sind okay.
Der Kasten muss ja auch mal leer werden, ne? Ja.
Sollte nicht wieder ablaufen.
Wie hat's dir denn gemundet?
Ja, ganz
Max?
Hervorragend.
Sehr schön. Stu, was bringst du mit?
Also, jetzt kommt der geilste Gag aller Zeiten, den meine Kollegen auch noch nicht gehört haben. Ich habe mit einem Edding ein U zu einem E gemacht und trinke jetzt Flensberger.
Oh,
Gold.
Wie witzig. Cool.
Ja.
Wie schlau.
Der war damals noch nicht witzig. Doch. Warum bringst du ihn nochmal?
Ich habe 2 davon gehabt. Ich wusste halt eben, ich bin Profi. Weißt du? So.
Prost. Rewind.
So.
Das schmeckt genauso wie vor 10 Minuten aus einer anderen Flasche. Aber ich mag das. Das ist süffig.
Ich habe jetzt folgendes Problem, aber eine Idee. Ich habe ja, weil wir Cliffhanger, nur die starken Überleben besprechen, habe ich mir ein Starkbier geholt, und zwar das Carlsberg Elephant Strong Beer. Das hatte ich gerade schon aufgemacht. Ich hatte es probiert, es war scheußlich. Aber ich habe ja noch ein zweites Bier dabei, und zwar das Carlsberg Elephant Super Strong Beer Premium.
Ja, muss besser schmecken.
Auf ein neues.
Anstatt 7,5% hat es auch nur 10,5%. Und ganz ehrlich, damit ich auch während dieser Aufnahme beide Dosen austrinke, werde ich jetzt die zweite Dose einfach öffnen und wir schauen, was passiert.
Ich würde ja beide zur Hälfte austrinken und dann zusammenkippen. Für den vollen Genuss.
17%.
Ich prüf mal das extra strong. Oh ja, das ist ähnlich nicht so gut wie das andere Bier. Na, schauen wir mal, wie das jetzt so weitergeht. Ja, Therese hat den Titel schon verraten. Wir reden heute über Cliffhanger. Und deswegen meine Frage direkt an Theresia. Wann hast du Cliffhanger das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
Muss ich mich jetzt gleich unbeliebt machen. Okay, ich glaube, ich habe irgendwann letztes Jahr den Film zum ersten Mal gesehen, als er irgendwann mal auf Sky lief. Und jetzt vor ein paar Tagen habe ich eben die Zweitsichtung gemacht und ich war überrascht, Achtung Wortwitz, wie wenig von dem Film beim von der Erstsichtung bei mir hängen geblieben ist.
Hey. Sie gehört hier einfach hin.
Ja, von daher war jetzt die Zweitsichtung wie die Erstsichtung. Ich konnte mich so grob an ein paar Sachen erinnern. Ja, der Rest folgt, glaube ich, während der Podcast-Aufnahme.
Okay. Stu, wie war es bei dir?
Ich habe ihn vor 3 Jahren bei einer Tombola gewonnen.
Großartig.
Nein. Also, ich habe ja meinen Kollegen gerade eben schon erzählt, wie ich den das erste Mal gesehen habe. Ich war Kind, war nach der Schule öfters bei meiner Oma und mein Onkel wurde da noch. Der war so 18, 19, ist da schon arbeiten gegangen und hatte sein eigenes Zimmer. Und da bin ich immer heimlich reingegangen, wenn er nicht da war. Und er hatte halt so Videokassetten da rumliegen. Und da habe ich ihm eines Tages auch Cliffhanger gesehen, also die Kauf-VHS mit diesem Logo, wo ganz dick auf der Kassette drauf stand, Hang On. Deswegen dachte ich auch lange Zeit, der Film heißt Hang On und nicht Cliffhanger. Und habe ihn dort halt zum ersten Mal gesehen. Alleine fand ihn großartig, habe den auch immer wieder reingelegt, habe dann Jahre später festgestellt, dass es die geschnittene FSK 16-Fassung ist, die aber, glaube ich, gar nicht mal, also da wurde schon viel geschnitten, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da so arg viel fehlt. Es gibt eine Sache, die ich dann doch bemerkenswert finde, diese eine Kill in den Stalagniten, der fehlte, glaube ich, komplett. Ansonsten ist mir das damals nicht so aufgefallen, aber ich nehme mal stark an, beim Kühne wird es wahrscheinlich anders gewesen sein. Aber er hatte einfach schon damals den Blick, der Mann, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen also, die Frage an dich, lieber Kühne, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Und wie wirkte er damals auf dich?
Ich hatte nämlich auch die FSK 16 VHS. Ich weiß nicht, ob ich ihn vorher in meinem Fernsehen gesehen habe, aber ich habe ein ganz klares Bild davon, wie ich diese Videokassette zu Hause hatte und häufig geguckt habe. Und war dann eher schockiert, als ich in der Videothek dann festgestellt habe, dass es diesen Film scheinbar auf VHS gibt mit dem großen FSK 18 Stempel. Und ich muss dich wirklich berichtigen, Stu, es fehlt so unglaublich viel. Also ganze Szenenblöcke wurden da rausgekürzt. Hat mich damals nicht interessiert, aber wie alt mag ich gewesen sein? 12, 13, als ich den gesehen habe.
Ich war 11 oder so, also da merkst du sowas, glaube ich, einfach nicht so richtig. Dann ist es dir auch egal. Nee, da siehst du als Stallone, der da Leute verprügelt und rumklettert, das reicht dir aus.
Ja. Und ich fand ihn damals ganz toll und wir werden heute feststellen, ob sich daran irgendwas geändert hat. Aber vielleicht die wichtigste Frage des heutigen Tages. Max, warum hast du den Film erst jetzt zum ersten Mal gesehen?
Ja,
Kurze
Intervenierung. Wollen wir das wirklich wissen?
Also ich bin da bei so einem Podcast-Projekt und da wurde mir gesagt, dass wir ihn das nächste Mal anschauen. Und dann musste ich den in der Vorbereitung angucken. Deswegen habe ich den vor 3 Tagen das erste Mal gesehen und habe, wie Theresa sagt, ich hätte eine Zweitsichtung machen sollen, damit mehr hängen bleibt. Habe ich jetzt leider nicht gemacht.
Das wird ein schönes Gespräch, glaube ich.
Ja, glaube ich auch.
Kühne, machen wir das unter uns aus heute.
Ja, aber was mich tatsächlich im Vorfeld mal interessieren würde, bevor wir in den Film so ein bisschen reingehen. Stu, wir haben jetzt, glaube ich, das dritte Mal Stallone hier im Thekencast. Wir hatten einmal den Demolition Man und die City Cobra.
Mhm. Ihr hattet Over the Top, also bitte.
Ja. Over the Top hatten wir ja auch.
Stimmt.
Stimmt.
Ich hab schon.
Haben wir dich da eigentlich gefragt, Schuki, wie du generell zu Stallone stehst?
Hoffentlich nicht.
Okay. Theresia, wie stehst du zu Stallone?
Ist schon einer, der so jetzt mal, ja, meiner Kindheitshelden ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber ich kenne halt schon diese ganzen Ende 80er, Anfang 90er Jahre Actionfilme eben mit Stallone und Schwarzenegger und habe eigentlich die anderen alle sehr oft und sehr viel gesehen. Ich glaube, Cliffhanger, ich weiß nicht, warum Cliffhanger da nicht mit dazu gezählt hat, aber irgendwie, glaube ich, war Stallone in den Rockies als Kletterer nicht so das, was ich sehen wollte.
Ich möchte kurz hier mal einhaken, wenn die Dame sich hier gerade verkauft, als ob sie irgendwie so groß im Action-Business drin wäre. Die Frau, mit der die wir eingeladen haben, hat vor kurzem erst zum allerersten Mal Phantomkommando gesehen. Und ich war wirklich baff, ich meine, Therese und ich, wir sind ungefähr eine Altersklasse. Und sie hatte bislang noch nicht Phantomkommando gesehen, sagte aber, sie mag Actionfilme und sie mag auch Schwarzenegger und so und hatte noch nicht Phantomkommando gesehen. Ich möchte das hier nochmal, sie hatte noch nicht Phantomkommando gesehen.
Also?
Zu ihrer Ehrenrettung. Sie hat ihn geguckt und gleich danach unseren ersten Thekencast dazu gehört. Das macht wieder alles gut.
Siehst, ich hab's am selben Abend, habe ich den Film noch gesehen.
Ja.
Aber Max, hatten wir dich, ich glaube, wir hatten dich nicht gefragt, wie du generell zu Stallone stehst. Also so,
ja, da gibt's nicht
wie
viel.
Wie ist es denn bei dir?
Gibt's nicht viel. Also es ist tatsächlich schwierig, weil ich nicht mit Stallone aufgewachsen bin. Ich habe den einfach nicht geschaut in meiner Kindheit, Jugend. Es war so, lief auf RTL 2. Es war bei uns verpönt. Und dementsprechend, das habe ich halt nie geschaut. Und dann ist Stallone so, der kam ja häufig so in so Promi-Nachrichten. Und dann war das für mich eher so ein Typ aus den Nachrichten als ein Typ aus dem Film. Und insgesamt habe ich jetzt, glaube ich, schon 5 Filme mit ihm gesehen.
Ja, passt die Hälfte, hast du schon, ne? Doch voll.
Ja, ich habe mir gedacht.
Wir haben eine offene Stelle auszuschreiben.
Ich habe mir gedacht, die Klassiker, ne? Hier Rocky, Rambo muss man gesehen haben.
Ich bleib dabei, ein schöner Titel wäre auch 2 Männer, Theresia und ein Film.
Oder einfach nur 3 Biere und ein Film.
Oder so.
Auch nett.
Oder einfach nur der Thekencast, fertig. Oder der Podcast ohne Max.
Nein, ich finde es sehr, sehr schön, dass man eben auch hier die Möglichkeit hat, eben diese grandiosen Sichtungen einfach noch das durch Max Augen das erste Mal zu erleben.
Ja, das ist ein bisschen immer ein kleines bisschen Movie-Versions bei uns mit dabei.
Ja,
und ich lerne noch
was.
Ich bin ja da auch, um was zu lernen. Und deswegen schaue ich diese Filme und erweitere meinen Horizont. Das mache ich sehr gerne und regelmäßig.
Ich weiß da nicht, ob ich mich freue, später zu erfahren, wie du den Film findest, oder ob ich jetzt schon Angst davor habe.
Du kannst es doch schon denken, Kühne. Also bitte.
Ja, ja. Ich will eben nur wissen, warum Max Unrecht hat.
Ja, das stimmt.
Weil, also ich sag mal, ich kann mal so viel vorwegnehmen. 3 gegen Max. Für mich gehört...
bin ich mir nicht so sicher.
Also für mich gehört nämlich Cliffhanger mit den Besten von Stallone.
Okay.
So viel sage ich schon mal vorab.
Das kannst du ja später hoffentlich auch begründen.
Und zwar mit Mathematik. Nee, aber ich habe gerade seine 90er-Filmografie nicht ganz so auf dem Schirm, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass Cliffhanger so einer seiner letzten großen ist, bevor er in so ein Loch fällt. Da gab es ja wirklich in den 90er-Jahren auch viele Stallone-Filme, die halt nicht mehr so erfolgreich waren, die auch nicht mehr so toll waren.
Nee, Cliffhanger hat ihn sogar aus dem Loch so ein bisschen rausgeholt. Weil gerade Anfang der 90er Rocky 5 war nix. Mhm. Stopp oder meine Mami schießt, darüber reden wir nicht.
Der ist toll. Hey, der ist toll.
Der ist sehr schön.
Und ich meine auch beim Publikum sind Lock Up und Tango und Cash relativ durchgefallen. Also zumindest von den Boxoffice-Zahlen her.
Ja, also
ich
sehe es halt hier gerade. Ich würde sagen, das war so eine kleine Insel des Erfolgs. So mit Cliffhanger, Demolition Man. Und dann kam aber halt Specialist ist gefloppt, Judge Dredd ist gefloppt, Daylight, bei Copland ging es dann wieder so ein bisschen auf, aber dann die 2000er, die waren nicht so gut zu ihm, muss man mal sagen.
Nee.
So die erste Hälfte davon. Ne?
Ja. Das stimmt. Aber wir reden über die kleine Insel der großen Stärke von Stallone. Wir reden über Cliffhanger. 1993, Regie René Harlin. Man mag denken, es ist Stirb langsam auf einem Berg.
Es ist Stirb langsam auf einem Berg.
Und ist auch gar nicht so weit hergeholt, weil René Harlin hat ja Stirb langsam 2 auch gedreht. Dabei beginnt der Film eigentlich relativ ungewöhnlich.
Ja.
Theresia, als du vor 2-3 Jahren das erste Mal Cliffhanger gesehen hast, hast du gewusst, worauf du dich einlässt und wie wirkte diese erste Szene auf dich, weil sie ja doch nicht zwangsläufig actiontypisch ist?
Okay, ja, sie war schon sehr spannend. Also ich habe mir schon gedacht, also mich würden die da oben in dieser Klippe nicht finden, weil ich wäre gar nicht erst da oben. Ich fand's schon eine gute Einstiegsszene, eine sehr dramatische Einstiegsszene. Und ich wusste halt, es geht irgendwie ums Klettern, aber ich habe jetzt nicht wirklich gewusst, was der Plot des Films ist. Aber ich fand die erste Szene schon sehr, die hat mich schon sehr mitgerissen.
Ja, für die Zuhörer, die den Film nicht gesehen haben, ich habe ganz vergessen zu erklären, was da überhaupt passiert. Ein Pärchen ist auf einen Berg geklettert, Sylvester Stallone, der bei der Bergrettung arbeitet, soll denen helfen und schießt von diesem Felsvorsprung oder von diesem Felsen, auf dem sie sind, ein Kabel auf die andere Seite, dass sich die beiden eben dort rüberziehen können. Und da kommt es zu einem Unfall, wo sich das ganze Gurtgespann einer Freundin von Stallone löst. Sie droht abzustürzen. Stallone geht auf das Kabel, versucht sie zu greifen, aber all seine Kraft reicht nicht aus, um sie hochzuziehen. Hat für mich eher Beginn von Drama-Vibes. Max, du zeigst auf. Max, ich glaube, dein Mikrofon ist aus.
Das ist sehr witzig, weil das, was ich sagen wollte, war, der Anfang war echt toll. Und das meine ich jetzt ganz ohne Ironie. Das war grandios. Ich habe, also erstmal, ich bin ein bisschen höhenempfindlich, sag ich mal. Dementsprechend hatte das war toll inszeniert, das sah echt übel aus. Diese Bilder, dieses Panorama, diese Bergklippe, Hang, richtig übel. Und dann noch die Szene, in der Sylvester Stallone sie retten will. Und man denkt sich, schaue ich hier irgendeinen Schrott, wo einfach nur gezeigt wird, dass der Held, der die ganze Zeit sagt, hey, ich rette dich, ich werde dich retten, kein Problem, du stürzt dich ab, ich mach's noch in letzter Sekunde, wird unterlaufen. Und sie stirbt. Großartig inszeniert, großartiger Anfang. Also ich war da schon erstmal gebannt und leider kann der Film dieses Niveau nicht halten, aber der Anfang ist super.
Ja,
mir
geht's leider genauso wie Max es tut. Also, so, ja. Also, die erste Szene fand ich super und dann konnte der Rest des Films für mich leider nicht so mithalten.
Was ja total interessant ist, dass in der ursprünglichen Drehbuchfassung es eigentlich gar nicht vorgesehen war, dass diese Szene überhaupt existiert. In der ursprünglichen Drehbuchfassung war es so, dass Gabe Walker, also Sylvester Stallones Figur, auf dem Berg hochklettert, um einen Adler zu retten. Und der Renny Harlin hat dann gesagt: Pass auf, Sylvester. Ich würde mit dir das gerne drehen. Ich weiß auch, dass du dafür bekannt bist, dass du immer heimlich Regie führst, aber ich bin der Regisseur. Und mein Vorschlag ist, am Anfang sehen wir dich, wie du versuchst, jemanden zu retten und scheiterst, weil niemand wird glauben, dass so ein Stallone-Film anfängt. Und Stallone war clever genug, um zu sagen, ey, weißt du was, Renny, ist eine geile Idee, so machen wir das. Und ich weiß noch, diese Szene war jahrelang so meine Albtraum-Szene, weil ich auch Höhenangst habe. Und alleine diese Szene mit diesem Handschuh, immer so ein Großaufnahmen, du siehst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Oh Gott. Mit den Jahren ist meine Höhenangst nicht besser geworden, aber ich finde halt, man sieht sehr deutlich, dass da doch ein bisschen getrickst worden ist. Also man sieht halt manchmal, die sind nicht wirklich, also die haben es an Originalschauplätzen teilweise gedreht, natürlich nicht den Sturz an sich, das sieht man halt, ist jetzt auch nur halb so schlimm. Und was ich auch ganz schön fand, ich hatte mal vor Urzeiten, glaube ich, die Blu-ray mal von einem Freund ausgeliehen, hab mir so ein paar Extras angeguckt. Und was total interessant ist, die Szene war unglaublich schwer zu drehen, weil die Hand, die du siehst, ist wirklich die von Stallone. Und der packt die halt wirklich so fest, dass sie einfach nicht abgerutscht ist. Und dann haben sie halt, sie haben einen extra großen Handschuh genommen, hat nicht geholfen. Sie haben Vaseline in den Handschuh geschmiert, hat nicht geholfen. Und es hat wirklich lange gedauert, bis sie irgendwie mit ein paar Tricks geschafft haben, dieser verdammte Handschuh endlich rutscht, damit sie abstürzt. Das heißt also, Sylvester Stallone kann Leben retten.
Wow.
Oh, Glückwunsch. Ja, aber es ist schön, ihr redet ja alle davon, dass ihr leichte Höhenangst habt. Sylvester Stallone hat da auch
Höhenangst. Stimmt, ich hab's gelesen, ja. Was natürlich bescheuert ist. Tatsächlich versucht.
Ja, aber ihr habt noch gerade die Aufnahmen erwähnt und da greife ich schon mal ein bisschen vorweg. Man hat ja häufiger dieses Bergpanorama. Klar, in diversen Szenen sieht man eben, dass das dann doch im Studio aufgenommen worden ist oder vor irgendwelchen Screens und sowas. Aber generell, ich fand das Setting ziemlich geil genutzt und ich finde es auch erstaunlich unverbraucht. Und das ist zum Beispiel ein Ding, was mir an Cliffhanger sehr, sehr gut gefällt. Neben der, und da bin ich natürlich bei euch, die Eingangssequenz ist grandios. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, weil Stallone war so der Actionheld früher, dass er überhaupt an irgendwas scheitern kann. Mhm. und dass der Film eben auch mit so einer Note losgeht, habe ich nicht mit gerechnet, weil mir wurde der Film damals auch beworben, als ich ihn dann damals das erste Mal gesehen habe, mit, ja, das ist wie Stirb langsam nur auf einem Berg.
So wurde er auch tatsächlich den Produzenten auch verkauft. Das ist ja auch total legitim. Ich meine, dieses Stirb langsam auf einem oder in einem Punkt, Punkt, Punkt ist ja ganz klassisch. Du hast Sudden Death, du hast Alarmstufe Rot. Das ist eigentlich ein relativ unverwüstliches Konzept. Und das Schöne ist ja, eigentlich denkst du halt bei so einem Film wie Cliffhanger, der fängt an und denkst, da sind irgendwie Leute, die muss man gerettet werden. Das ist der klassische Stallone. Da denkst du eigentlich, gut, der schwert sich jetzt vom Berg und schüttelt die einfach runter. Ja? Aber nein, er klettert auch noch hoch. Ja? Das ist schon, also der Anfang ist toll. Ich finde zwar, dass der tricktechnisch ein bisschen schlecht gealtert ist, aber trotzdem, der ist effektiv. Der ist wirklich effektiv und ich würde sagen, ist vermutlich einer der besten Openings in der Historie von Actionfilmen, die Stallone gemacht hat.
Ja, warum ist er hochgeklettert? Will ich
nicht unterschreiben.
Um die zu retten.
Er muss seinen Freund und dessen Freundin retten, weil der Freund halt ein Knieproblem hat und deswegen beschlossen hat, ich kletter zwar den 3000er Berg hoch, aber nicht mehr runter.
Ja, aber der ist von ganz unten hochgelaufen. Ne?
Ich denke mir auch in einer Tour, warum Bergsteigen? Weil wenn ich da oben bin und keine Kraft mehr habe, wie komme ich denn da wieder runter? Ich muss ja eigentlich wieder runterklettern.
Können wir bitte mal festhalten, dass Bergsteigen auch ein scheiß Hobby ist?
Also, normales auf den Berg raufgehen habe ich kein Problem mit. Aber wenn ich irgendwo an der Felswand hochklettern muss, das ist nichts mehr für mich.
Ja. Wieso? Vielleicht auch da wirklich positiv hervorzuheben, dass René Harlin eben da sehr, sehr viel mit Stuntmen gearbeitet und mit richtigen Kletterern. Das heißt, viele der Klettersequenzen, wenn man nicht tatsächlich sieht, dass es Stallone ist, das ist natürlich nicht wirklich gedreht, aber viele der Klettersequenzen wurden auch tatsächlich aufgenommen von Freeclimbern, die auch teilweise ohne Sicherung dann da diese Bergwände dann raufgestiegen sind. Und da muss ich schon sagen, finde ich gut. Also wenn sich da jemand eben so Mühe gibt und sagt, okay, wir wollen realistische Bilder haben, begrüße ich, gerade in heutigen Zeiten, wie manche Filme dann eben mit CGI dann da kaputt gemacht werden.
Ich glaube, ich habe gelesen, es waren dann wirklich also die Kletterstars der damaligen Szene, also irgendwie so dieser aufkommende Teil eben hier mit Free Climbing und so weiter, wo ich mir immer denke, könnte man auch ein ungefährliches Hobby suchen.
Ja, wobei ich halt auch sagen muss, ich habe dann vor einiger Zeit diesen Dokumentarfilm gesehen, Free Solo, über diesen Free Climber, diesen Speed Climber. Und wenn du dir das halt anguckst, da ging es halt Cliffhanger echt ein Spaziergang, muss man mal ganz ehrlich sagen.
Ja. Die klettern ja, also das ist ja Wahnsinn, wenn die an so einer wirklich komplett glatten Wand hochklettern können. Ich frage mich, wo können die sich da festhalten? Aber gut, schweife ab.
Ganz ehrlich, sollen die alle machen? Ich stehe da unten und esse Popcorn.
Ich fahre mit der Bahn hoch.
Ich bleib zu Hause, guck Cliffhanger an.
Also Gabe, die Rolle von Sylvester Stallone, ist dann natürlich gebrochen, möchte nicht mehr in den Berg reinsteigen, flieht von seiner Freundin, mit der er dort in den Rocky Mountains zusammengearbeitet und zusammengewohnt hat und kommt nach ein paar Monaten wieder.
Boah, da beginnt schon, oder? Dieses Männlichkeitsklischee, der Typ, er verschwindet einfach, er sagt nichts, er geht einfach weg, er ist der einsame Wolf. Er ist Maskulinität durch und durch. Er redet nicht über seine Probleme. Er frisst zu tief in sich hinein.
Aber
er weiß
aber
nur alles Bescheid. Er kommt
ehrlich,
zurück und sieht, er hat ein neues Pferd. Also,
als der panische Podcast so vor die Binsen gegangen ist, dann bin ich auch weggelaufen. Ich habe noch meine Zeit gebraucht. Und ich bin jetzt zurück und warte einfach nur
an
darauf.
An der Stelle kommentiert bitte nochmal, wenn der panische Warzone-Podcast
kommen,
noch irgendwann
um
online gestellt werden soll.
Aber es kam nur Theresia. Und die ist jetzt keine Terroristin und nicht so gefährlich.
Also der Abstand zwischen dieser Aufnahme und der Warzone-Aufnahme ist echt kurz. Du bist nicht so lange weggegangen, Stu, wie Silvester.
Bis zum Klo laufen heißt nicht weggerannt. Das muss man dazu sagen.
Ich bin auch mal zum Aldi gegangen. Das ist der Einkaufsladen, der hier am weitesten entfernt ist.
Er hat sich heute Bier besorgt.
Bingo, Punkt für die Frau. Gut,
ja. Ich wollte nur sagen, allein...
Und kein Schlagbier, wie er mir versprochen hat.
Mit diesem Beginn.
Ich finde gerade bei dem Gespräch, was dann eben Gabe und seine Freundin Jessie dann da halten, da muss ich sagen, da offenbaren sich so ein paar Probleme, die Cliffhanger hat, weil so wirklich schauspielerisch ist das nix.
Ganz ehrlich, Ben Kühne sagt ein paar Probleme und Max fängt an zu lachen, dann weißt du schon, das wird lustig werden.
Aber Moment, also ganz kurz. Ich muss sagen, ich halte ja nicht viel von Sylvester Stallone, das wisst ihr ja mittlerweile. Aber es gibt diesen einen Moment, da kommen diese beiden Volldullis mit ihrem Auto und fahren neben ihm her. und sprechen ihn an. Hey, willst du was machen? Hey, wo warst du? Hey, Gabe ist wieder da, blablub. Und dann schauen sie ihn so an, so erwartungsvoll, ob er eigentlich mal wieder was macht oder ob er seinen Mut verloren hat oder was weiß ich. Und dann schaut Sylvester Stallone einmal kurz in die Ferne mit so einer, als ob schon so leicht die Augen sich füllen mit Tränen. Und ich dachte mir, wow. Allein dieser Blick, der seinen Schmerz zeigt, das hätte ich ihm nie zugetraut. Und das meine ich übrigens vollkommen ernst. Diese gut. eine Szene, später gibt's keine mehr, aber diese eine Szene, grandios, die hat mir richtig gut gefallen. Richtig gut. Und nur so ein kleiner Blick. Bam.
Ja, Gefühle ja, sind halt, Gefühle ist halt schwierig für so starke männliche Männer. Geht halt nicht so leicht.
Du musst dich entscheiden, Gefühle oder Bizeps, beides geht nicht.
Ja.
Ja. Das suggeriert dieser Film.
Er macht es immer noch besser als. Er macht es immer noch besser als Janine Turner. Also die fand ich.
Ist das die mit den kurzen Haaren?
Ja, seine Freundin, ne?
Wie heißt die denn nochmal die Rolle?
Jessie, glaube ich.
Jessie. Okay. Gut. Ja.
Ja. Aber wir halten uns gar nicht so lange irgendwie mit Story auf. Das braucht Cliffhanger nicht. Cliffhanger braucht nur einen Aufhänger. Haha, Wortwitz. warum dann überhaupt irgendwann die bösen Menschen Sylvester Stallone umbringen wollen. Und dann sehen wir nämlich einen Stunt, der es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat, als teuerster Stunt, der bis dato jemals gedreht worden ist. Und zwar gibt es einen Überfall auf ein Flugzeug, wo über 100 Millionen Dollar mit transportiert werden. Und wir sehen, wie aus dem einen Flugzeug ein Kabel zum anderen Flugzeug gelassen wird, wo dann Geldkoffer und eben auch Crewmitglieder von dem einen Flugzeug ins andere Flugzeug rüberschwingen sollen. Und ganz ehrlich, hat mich damals beeindruckt. Und mit dem Wissen, dass das wirklich gedreht worden ist, muss ich sagen, begeistert mich auch heute noch.
Also da hake ich gleich mal ein, das ist ein famoser Stunt, grandios, den mussten sie in den USA drehen. Also Großteil des Films wurden ja in den Dolomiten gedreht, in Italien, also nicht in Rocky Mountains. Aber den Stunt mussten sie in den USA drehen, weil so eine Art von Stunt, glaube ich, damals in Europa verboten war. Also das ist schon echt krass. Und dieser Stuntman Simon Crane, der hat halt dafür 1 Million Dollar bekommen. Und das mit absolut zu Recht. Also Theresia und ich haben jetzt kürzlich diesen The Fall Guy gesehen, der ja auch so ein Lobgesang auf die Stuntman ist. Und ich finde, da sieht man auch, was die leisten. Weil, ey, es gibt ja wirklich sogar den Moment, wo er irgendwie fast an einem Flugzeug vorbeifliegt. Und es ist auch so, dass er es nicht geschafft hat. Und im Schnitt haben sie es dann korrigiert. Genau. Der war halt wirklich in Lebensgefahr. Und die Versicherung wollte das nicht zahlen. Und dann hat er halt einfach Stallone gesagt, gut, dann bezahle ich halt die Kosten dafür aus eigener Tasche. Und klar, der Stunt ist aus heutiger Sicht vielleicht nicht so aufwendig und aufregend gedreht oder inszeniert, wie wir es kennen. Aber wenn du überlegst, was da passiert, das ist halt echt richtig, richtig gut. Und mal abgesehen jetzt vom Opening, wo wir uns ja alle einig sind, das funktioniert, aber ist dieser Stunt in luftiger Höhe wirklich vielleicht das Action-Highlight des Films? Also als Kind konnte ich den gar nicht so richtig wertschätzen. Aber wenn ich jetzt mit meinen Mitte 20 diese Szene jetzt noch mal sehe, muss ich wirklich sagen, ey, ganz ehrlich, die The Dark Knight Rises-Szene mit dem Flugzeug ist toll. Wirklich großartig. Aber ich finde die bei Cliffhanger, boah, die finde ich geiler. Die finde ich richtig gut. Also,
ich weiß gar nicht, warum bis heute eben dieser Vergleich mit Dark Knight Rises angepackt wird.
Wegen Flugzeug.
Ich fand es schon. In Air Force One hattest du eine sehr, sehr ähnliche Sequenz.
Ich habe eher hier Air Force One ist mir eben in Kopfkummer.
Mir kam auch sofort Air Force Rises.
Ich habe Ewigkeit nicht mehr gesehen und ich fand den damals auch echt nicht gut. Von daher möchte ich da jetzt keine Wertung zugeben. Außer, dass ich ihn nicht gut fand.
Kann hey, Air Force One,
ein bisschen Sorge, dass.
Den habe ich gesehen. Aber an den, ich bin auch sofort mit Rises, habe ich mir sofort assoziiert. Bin ich bei Stu.
Okay.
Ja. Aber, Max, du stimmst auch zu, der Stunt ist gut.
Ja, aber mir fehlt auch ein bisschen das Hintergrundwissen. Ich habe mir ehrlich nicht viel bei der Szene gedacht, inwiefern der jetzt real gemacht wurde oder nicht. Und jetzt, wo ich es höre, ist es natürlich.
Also, Max, grandios. Damit du es weißt, es ist nicht üblich, einfach von einem Flugzeug ins andere mit der Zipline zu schwimmen. Das ist normalerweise macht man das nicht.
Ja,
so.
aber was?
Also, wenn man umsteigt, dann wartet man, dass man landet in einem Flughafen und dann umsteigt, nicht in der Luft.
Das würde aber Zeit sparen. Ja,
bitte mach.
Mir geht's aber wie Max. Ich habe den Film gesehen und mir gedacht, ja, ist ein cooler Stunt, aber ich habe mir jetzt da auch nicht so groß die Gedanken drüber gemacht. Was mir eher vorher nur so in den Sinn kam, ist, weil, also das ist jetzt auch wieder zu viel, wahrscheinlich, also da kam halt ein neuer Mann in diese Crew hinzu und ich war mir jetzt nicht sicher, entweder ist jetzt er der Verräter oder es war ja dann genau andersrum, weil ich war mir nicht sicher, weil es ist immer so gefährlich, wenn zu irgendeiner bestehenden Crew ein neuer hinzukommt. Entweder ist dann der Verbrecher oder die anderen.
Das Opfer. Das hat mich auch viel mehr tangiert an dieser Anfangsszene. Da ging es mir genauso wie Theresia. Dieser Stunt, ja, hey, ist halt ein Stunt. Okay, aber genau so ging es mir.
Ganz ehrlich, dieser Stuntman, der Simon Crane, setzt sein Leben aufs Spiel und Theresia und Max stehen daneben so, ja, ist ja ganz nett und schön, aber boah, diese Trope von wegen, dass der alte Typ die Leute verrät, ist ja jetzt auch sowas von Asbach-Ohr halt. Also wirklich, da.
Ich nehme jetzt erst einmal einen Schluck 10,5er Bier.
Also Stu, dein Plädoyer in allen Ehren, ja. Und es sollte auch eine Oscar-Kategorie für die Stuntmen geben, bin ich definitiv. Voll bei dir. Ja. Bin ich voll bei dir, verstehe ich vollkommen. Und jetzt,
aber die Szene war trotzdem scheiße.
Nein, das sage ich doch überhaupt nicht. Jetzt, wo ich es weiß und höre, habe ich auch riesen Respekt vor der Szene. Beim ersten Mal sehen, ohne das zu wissen, habe ich es einfach nicht realisiert und dementsprechend ist es für mich nicht so hängen geblieben.
Ja.
Ja. Was der Film aber da schon ziemlich gut zeigt, ist, also zumindest als Kind habe ich es wahrgenommen, er geizt auf jeden Fall nicht mit Gewalt. Weil die Kopfschüsse und es spreadert schon gewaltig.
Es wird schon viel, ja, also man kriegt schon sehr viele Kugeln ab, das stimmt schon. Also auch dann eben der Neue, der sich dann zum Schluss nochmal aufraffen kann, der kriegt dann schon nochmal eine ordentliche Ladung ab.
Wobei, ich weiß nicht, ob es euch so, auch so geht, aber das ist so diese härtere 90er-Gewalt. Es gibt ja viele 90er-Actionfilme, die gar nicht so brutal sind und dann gibt es die, die etwas brutaler sind und man merkt schon, der Renny Harlin hat ja auch den Stunt langsam 2 gemacht, der ja auch aus meiner Perspektive der brutalste ist der Reihe und es ist aber nie so, dass du jetzt das Gefühl hast, es ist jetzt so ultra brutal wie jetzt zum Beispiel in The Raid oder so, dass du wirklich denkst, das ist Zusammenzugs bei der Gewalt, sondern es ist einfach nur ein bisschen, ja, es spritzt halt ein bisschen mehr Blut und statt in den Bauch wird es in den Kopf geschossen.
Gehe ich mit.
Ja,
ich mache heute irgendwas falsch.
Man muss es in Relation sehen. Er war ja damals zumindest auf der A-Liste, also indiziert, aber konnte dann eben in Videotheken oder unter der Ladentheke eben gekauft werden.
Ich meine, ganz ehrlich, damals glaub, war Thema, alles indiziert, wo ein bisschen Action mit drin war. Also,
ja, aber bei dem hätte ich zumindest noch halbwegs verstanden, weil wir hatten jetzt vor ein paar mehr Ausgaben über Alarmstufe Rot gesprochen, der ebenfalls indiziert war. Und da finde ich alleine diese Flugzeugübernahme finde ich schon deutlich brutaler als alles Alarmstufe Rot 1
und 2. Ich meine, man soll nicht damals mit heute vergleichen, aber vergleicht doch bitte mal die Equalizer-Filme mit Cliffhanger. Ja. Also, dass Equalizer 3 eine 16er hat, ist ja eigentlich ein Witz.
Ich habe ihn immer noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Ich schon.
Also es gibt einmal, das überrascht mich, und einmal das war mir klar. Also.
Nein, das Ding ist, Equalizer 3 ist ja momentan auf Netflix zu sehen. Und eigentlich, die ersten beiden Equalizer habe ich zu Hause und ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir auch Teil 3 kaufe. Aber wenn ich mir Teil 3 kaufe, dann will ich ihn mir nicht auf Netflix angucken. Auf der anderen Seite denke ich mir,
ich habe da ein super Angebot für dich, dass wir mal ganz schnell abklären können. Gucken die auf Netflix an, Film kriegst du von mir.
Ich liebe dich.
Ich weiß.
Gut, dass ich heute die Moderation
übernommen. Wo waren wir stehen geblieben?
Ja.
So, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben über den Stunt gesprochen. Die Geldkoffer mit 100 Millionen fallen in die Rocky Mountains. Und jetzt beginnt der eigentliche Plot. Die Gangster stürzen mit ihrem Flugzeug ab, landen eben in den Rockies und überlegen jetzt, ja, wie kommen wir zu den Koffern? Und da fällt denen einfach ein, hey, wir rufen die Bergrettung, die sollen uns zu den Koffern hinführen, die die mit irgendwelchen Peilsendern sehen können. Gesagt, getan. Jesse fragt Gabe, der ja nie wieder in den Berg steigen will, kannst du bitte helfen? Gabe sagt, ja, okay, mach ich. Warum auch immer. Wir wollen uns nicht mit der Story aufhalten. Und so werden dann eben Michael Rookers, oder er spielt eben Hal, und Gabe werden dann eben von den Gangstern gefangen genommen. Und sie sollen sie zu den Koffern führen. Und daraus entwickelt sich dann eben daraus entspinnt sich die ganze Action. Theresa, storytechnisch, Standard 90er-Kost, wenn überhaupt, oder?
Ja, es wird halt nicht großen Story eben aufgebaut, sondern es ist halt ganz einfach, da ist Geld verloren gegangen, wir wollen es wiederhaben, helft uns, sonst bringen wir euch um.
Ja.
Also,
es zwei braucht Sachen. Aber
manchmal auch nicht mehr, also ganz ehrlich.
Es gibt zwei Sachen, die ich hier wirklich bemerkenswert finde. Das eine ist, wenn du dir mal heute anguckst, wie klein unsere Handys sind, Navigationssysteme, und welchen Brocken die da rumlaufen, um ihre Topper zu finden.
Ja. Den habe ich eh nicht verstanden. Du siehst auf diesem Brocken so ja. zwei Spitzen und ja. dann so einen Punkt, der da blinkt, und dann sagen die, ja, das ist Count Bluff. Was?
Ja. So. Die kennen ihre
und
Berge.
Das ist da und da. Und die finden die Koffer auch immer direkt auf Anhieb.
Ja. Ist beeindruckend.
Aber was wir noch gar nicht erwähnt haben, und da bin ich jetzt sehr gespannt, was meine Kollegen und Kolleginnen sagen, wir haben ja noch gar nicht gesagt, dieser Film ja auch einen Schurken hat, nämlich der von John Lithgow gespielte, und der Name ist Zucker, Eric Qualen, oder auf Deutsch Qualen. Das ist mir erst Jahre später aufgefallen. Das ist, ich finde das immer schön, das wenn...
Ich bin jetzt heute Jahre alt, bis ich das erfahren habe, aber das ist witzig.
Und der ist halt wirklich, das ist also, so. Der ist halt in Anführungszeichen nicht besonders clever geschrieben, diese Figur. Aber John Lithgow spielt den einfach richtig gut. Der ist einfach so ein richtiger Schock. Du weißt, er wird sterben. Du weißt schon ab Minute 1, du wirst es genießen, wenn er irgendwie aufwendig oder brutal sterben wird. Aber du weißt auch, der ist ein verdammter Psychopath und es macht Spaß, dem zuzugucken. Also, ich weiß, dass Max gerade eben Stallones schauspielerische Leistung für diese eine Millisekunde gelobt hat. Das ist auch viel wert. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass John Lithgow einen Oscar verdient hat. Aber ähnlich wie bei Sudden Death finde ich auch hier bei Cliffhanger den Schurken so herrlich fies, dass ich echt genossen habe, dass ich da saß und dachte, boah, so ein Arschloch. Und was auch total interessant ist, das kann man auch hier schon mal festmachen, er bringt im Laufe des Films nur eine einzige Person um.
Seine Freundin, aber, also bitte.
Seine Freundin,
ja. Ja, aber das muss man genau sagen, weil ich finde, viele seiner Sprüche sind so ein bisschen große Klappe, nichts dahinter. Also ich mag ihn, ich will nicht sagen, dass er kein guter Fiesling ist, aber er hat so am Anfang die ganze Zeit immer nur, er sagt immer seine One-Liner und seine Dinge, und ich denke mir, ja, lass mal Taten sprechen. Er ist der große Psychopath, und das kommt erst in der Szene, als er seine Freundin erschießt, damit er der Einzige ist, der in den Hubschrauber fliegen kann. Das ist,
ich stelle mir gerade echt vor, wie Max also engagiert wird als Henchman von den Bösen, und dann neben den Bösen so, ja, dann zeig mal, was du kannst.
Also, ja. Ich muss auch sagen, also, er hatte schon gut gespielt, aber ich hatte halt generell so ein bisschen meine Probleme mit den ganzen Bösen, weil ab und zu hatte ich so das Gefühl, jetzt müssen sie halt so einer richtig böse und fies machen. Sogar eben dieser, ich glaube, er hieß Travers, der jetzt hier da bei dieser Notenbank da angestellt war und das Geld geklaut hat, der war dann einmal gleich so aggro. So, ja. Oh, und du hilfst uns jetzt, weil sonst erschieße ich dich. Und dann habe ich mir gedacht, was geht denn mit dir?
Leute, das ist doch ganz klar, das sind Männer, das sind zwar echte Männer.
Ja. Aber ich bin in dem Fall ganz klar bei Theresia. Für mich ist die Figur von Eric Qualen, sie war damals für mich schon zu viel und sie ist auch heute für mich so ein Schnüff zu viel. Sie ist, ich weiß natürlich, da ein haben Leute hingesetzt und haben gesagt, schreib mir einen Schurken, so, und der soll einfach böse sein. Und jeder Satz, den er sagt, der ist ja auch so unfassbar böse. So, ja, töte den doch oder werf ihn aus dem Flugzeug oder wenn du das nicht machst, dann töte ich dich. Und aber der ist mir ein Stück zu viel. Ja. Also,
aber
um den jetzt irgendwie in so eine Top-Liste der Schurken reinzuhauen, reicht's auf gar keinen Fall. Er ist für das, was der Film sein möchte, ist er vollkommen okay. Aber so richtig überzeugt, also er hat mich als Schurke überzeugt, aber richtig gut finde ich den Schurken. Max,
beziehungsweise, was wolltest du sagen? Um euch beide zusammenzuführen, ist, er hat halt ein scheiß Drehbuch bekommen, aber was der Lithgow da drauf, oder wie heißt der? Lithgow? Er daraus Lithgow macht, ist gut.
Das ist gut.
Er macht wirklich noch das Beste draus. Also dem Schauspieler kann man da keine Vorwürfe machen, aber die Handlung, beziehungsweise das, was er in den Mund gelegt bekommt, ist einfach grottig.
Aber wisst ihr, wer die Rolle von Eric Qualen ursprünglich spielen sollte? Und das hätte ich unglaublich gerne gesehen.
Ja, meinst du Christopher Walken?
Ich meine Christopher Walken.
Es gibt
Christopher Walken hätte der Rolle was komplett anderes gegeben und dann hätte ich es noch geiler gefunden.
Da wäre diese psychopathische Note so ein bisschen glaubwürdiger gewesen, weil der halt einfach immer so ist.
Genau. Ja, er wäre ein Level drüber. Also,
Was interessant ist, Christopher Walken sollte ja spielen und da war John Lithgow schon besetzt, aber es war als sein Sidekick. Und dann hat Walken abgesagt, aus Termingründen, und dann hat Quellen, wurde die Rolle umgeschrieben und dann war es nur noch Quellen. Es gibt aber noch jemanden, den Rennie Harland haben wollte. Das habe ich auch mal in einem Interview mit ihm bei dieser Blu-ray gesehen. Und das ist ein Pick gewesen, der wäre sehr interessant gewesen. Aber so richtig vorstellen kann ich es mir auch nicht. Es wäre nämlich gewesen David Bowie.
Nee. Nein.
Aber, lieber Max, öffne mal bitte den Chat, nämlich bitte. Ich habe mal eine KI gefragt, dass sie mir Eric Quaiden ersetzen soll mit einem anderen Schurken, und habe so ein paar Punkte angeführt, wo ihr sagt, da stört euch Eric Quaiden, und es wurde ein Ersatzschurke erstellt. Max, könntest du das bitte vorlesen?
Name? Viktor Krovac. Hintergrund? Viktor Krovac stammt aus Osteuropa und war einst ein hochrangiger Offizier in einer paramilitärischen Einheit. Nachdem er wegen grausamer Kriegsverbrechen angeklagt wurde, floh er und tauchte in der Unterwelt unter. Krovac ist ein brillanter Taktiker und skrupelloser Machiavell, der keine Skrupel kennt, wenn es darum geht, seine Ziele zu erreichen. Aussehen? Viktor Krovac ist ein imposanter Mann mittleren Alters mit einem markanten Gesicht, das von Narben gezeichnet ist. Sein stahlgrauer Blick und sein kantiges Kinn lassen vermuten, dass er ein Leben voller harter Entscheidungen und Kämpfe geführt hat. Motivation? Krovac ist von einem unbändigen Hunger nach Macht und Reichtum getrieben. Er plant, eine Serie von gewagten Überfällen durchzuführen, um sich die Kontrolle über einflussreiche geopolitische Ressourcen zu sichern und gleichzeitig ein Vermögen anzuhäufen. Klingt wie ein James-Bond-Bösewicht.
Ja.
Ja. Oh, da geht's noch weiter. Fähigkeiten.
Das ist ein langer Text.
Krovac ist ein Meister des Nahkampfs und ein ausgezeichneter Schütze. Seine militärische Ausbildung macht ihn zu einem gefährlichen Gegner in jeder Situation. Darüber hinaus ist er äußerst intelligent und geschickt darin, Fallen zu stellen und seine Feinde zu manipulieren. Schwächen? Trotz seiner physischen und intellektuellen Stärke ist Krovac überheblich und neigt dazu, seine Feinde zu unterschätzen. Sein Hang zur Selbstsicherheit könnten ihm zum Verhängnis werden, wenn er auf einen Gegner trifft, der ebenso gerissen ist wie er. Plot? Viktor Krovac plant einen gewagten Raubüberfall auf eine hochmoderne Forschungseinrichtung in den Bergen. Dabei gerät er in einen tödlichen Konflikt mit einer Gruppe von Bergführern, die ihm einen erbitterten Widerstand leisten. Während des Überfalls entbrennt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Krovac und den Bergführern, das in einem atemberaubenden Showdown auf den schneebedeckten Gipfeln gipfelt.
Oh Gott. Ja.
Großartig. Also ich hätte hier noch einen.
Nun, haben wir das auch.
Ich hätte hier noch einen Schurken von der KKI. Das können wir noch kurz abhaken. Ja.
Ja. Den Namen hast aber du eingegeben.
Nein. Ich habe ChatGPT gesagt, gib mir den schlechtesten Schock, den du dir vorstellen kannst. Und er kam überraschenderweise auf Maximilian Schock. Okay.
Das lese ich aber jetzt nicht vor.
Nein.
Ich glaube, wir müssen jetzt über die Actionsequenzen reden, die eben aus dieser. Es ist so, dass Gabe eben den ersten Koffer holen soll. Er kann flüchten. Und dann haben wir wirklich das klassische Stirb-Langsam-Prinzip: Stallone gegen alle anderen, um seinen Freund zu retten, um die Bösen eben zu töten. Und mir persönlich gefällt eben, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, dieses Setting. Und tatsächlich finde ich, dass Cliffhanger ziemlich viel aus dem Setting gemacht hat, weil er möglichst viele verschiedene Tode für die Bad Guys gefunden hat. Aber Max, stehe ich damit alleine da oder unterstützt du da meine These?
Mit vielen verschiedenen Toten für die Bösewichte? Mhm. Jesus, worauf du achtest? Keine Ahnung.
Der eine wird von der Lawine runtergehauen, in die Felsen reingehauen.
Okay.
Den anderen, da haut er den Kopf in den Schnee und verbrennt ihn damit.
Ja, okay.
Im Laufe des Films wird noch einer mit einer Nagelpistole umgebracht, einer wird in den Stalaktiten reingerammt.
Das ist das Lächerlichste, was ich je gesehen habe. Ja.
Nee, darüber reden wir gleich nochmal separat. Also ich finde zumindest, ich weiß gar nicht, Gabe, im eigentlichen Sinne erschießt Gabe ja im Laufe des ganzen Films keinen einzigen Bad Guy. Einmal mit einer Pistole, womit solche Kletterhelfen in den Berg gerammt werden. Aber am Ende hat er immer wieder andere Möglichkeiten, die Gegner umzubringen. Und für mich persönlich ist es relativ kreativ gewesen, wie die Bad Guys alle umkommen.
Jetzt, wo du es sagst, kann ich es auch nachvollziehen. Ich will dir jetzt gar nicht widersprechen, aber darauf habe ich nicht ernsthaft Acht gegeben. Was ich aber sagen wollte, war, Stuart gesagt, ganz am Anfang des Podcasts, das wäre ein Film, wo Sylvester Stallone Leute verprügelt. Ich finde eigentlich nicht, ich finde, er bekommt ziemlich viel aufs Maul und ist eigentlich nicht der Typ, der irgendwie groß, also der wird schon eher so dargestellt, er sei ein Kraftpaket, weil er klettern kann und nicht ein Kraftpaket, weil er Leute vermöbeln kann.
Man muss auch sagen, dass die Bösewichten ja alles dafür tun, dass Stallone auch wirklich in jeder Situation seine Muskeln zeigen kann.
Ja, da ging es dann eben los bei mir. Da waren sie so aggro, dann haben sie ihn doch hochgeschickt, dann hat er noch, gib mir deine Jacke, ich meine, da hat es Minusgrade und die laufen alle rum, als wäre Hochsommer.
So lächerlich.
Er klettert dann hoch, dann ist er irgendwie, glaube ich, komplett verschwitzt und ich habe mir nur gedacht, so schaut kein Kletterer aus. Da setzt leider der Realismus bei mir, ey. Und ich habe mir immer nur gedacht, so ist es nicht.
Also Realismus ist mir bei solchen Art von Filmen echt vollkommen piepegal. Ja. Und ich muss sagen, ich fand es halt, als ich jetzt gestern nochmal geguckt habe, dachte ich mir auch so, okay, das sind so schon so Schulbully-Mentalitäten. Wir klauen eine Jacke.
Und dem Motto. Ja, das war also, dann schickt es ihm hoch und dann ist er da 5 Sekunden weg und so, ich trau dem nicht, er schießt ihn. Und ich so, ey, der soll jetzt auch Geld holen, was willst du denn machen?
Ja, ja. Also ich kann das, also, kann das schon verstehen, ja. Ja,
da hatte ich dann, ja, wobei so, das mit der Jacke bis heute, finde ich, das macht schon Sinn.
Das macht Sinn.
Weil ja, die lassen ihn da hochklettern und die müssen ja irgendwo garantieren, dass er auch wieder zurückkommt.
Ja, und trotzdem,
und ganz ehrlich, er soll bei Minus sein Perso da lassen.
Und trotzdem sagt er nach 5 Sekunden, ich traue dem nicht, der hat irgendwas vor, lass ihn uns doch lieber erschießen.
Ja. Also, ja. Der Film ist nicht besonders elegant, wenn es darum geht, Spannungssequenzen aufzubauen. Das ist ganz klar.
Außer in der
mich stört das nicht. Ich muss auch sagen, ich mag aber trotzdem diese Sequenz, wenn er da hochklettert, weil ich einfach Sloans martialischen Bizeps immer toll finde. Er kommt mich ja näher von
Ali ran. Hat er sich übrigens in seinen Vertrag reinschreiben lassen, dass solche Sequenzen vorkommen.
Ich möchte nur erwähnen, ich habe einen Arbeitskollegen, der ist ein sehr guter Kletterer und der macht es auch, weil der macht es auch sehr gut und der ist von der Figur her von Stallone so weit weg wie noch gerade was.
Ja, deswegen würde er auch nichts ausrichten können, wenn Leute ich auf ihn schießen.
Ja, und ich glaube nicht, dass ein Cappy zur Standardausrüstung von Kletterern gehört, wenn es irgendwie Minusgrade hat und der Wind weht.
Der Kopf bleibt warm.
Also jetzt ganz ehrlich, also das sind aber wirklich Dinge, über die ich doch gar nicht bei so einem Film nachdenke.
Ich weiß auch nicht,
was. Dass John McClane barfuß durch irgendwelche Glasscherben rennt, hinterfragt keiner, weil das stirbt langsam.
Doch,
ist.
Es ist ja eine der schlimmsten Szenen, damit diesem überhaupt Film
mal auftreten kann. Schweigt jetzt still.
Es ist eine der schlimmsten Szenen, es stirbt langsam, wenn er durch die Scherben geht.
Nee, aber pass auf, Kühne hat ja recht, weil eigentlich ist es ja gar nicht so. Sie haben ja, also wenn die Bösewichte sagen, wir schicken ihn da hoch, aber wir brauchen irgendwas zum Druckmittel und wir wollen auch, dass er halt, wir müssen unsere Dominanz auch beweisen, deswegen lassen wir ihn nur im T-Shirt hochlaufen. Das macht ja an und für sich in der Logik des Films Sinn komplett.
Ja, ich verstehe es ja auch, weil ich bin ja auch kein Mensch, der immer auch der Filme immer realistisch sieht. Ich meine, ich mag Fast and Furious und was ist denn daran bitteschön realistisch? Aber ich weiß nicht, warum es halt bei dem Film bei mir eben das so einsetzt. Keine Ahnung. Und deswegen habe ich mir dann eigentlich, konnte ich den Film, glaube ich, nachher nicht mehr so richtig genießen oder vielleicht auch nicht dann richtig wertschätzen, weil ich immer gedacht habe,
oder so richtig ernst nehmen.
Nee. Aber ja, also das ist wahrscheinlich, also es macht schon Sinn, aber ich habe mir nur gedacht, nee, glaube ich nicht.
Also ich glaube auch nicht,
aber
dass
er kriegt
das
ja später
funktioniert.
Auch die Jacke
aber
es ist ja jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit ohne Jacke rumrennt.
Er findet einen Pulli.
Tendenziell schon. Also Jacke hat er wirklich keine an. Aber er findet
es einen Pulli. Es ist ein Pulli. Er findet dann in dieser Hütte da dann irgendeinen Pulli.
Und ey, wir haben hier gerade wieder einen kleinen Wintereinbruch. Draußen ist auch ein Pulli echt scheißkalt.
Ja. Ich muss übrigens an der Stelle erwähnen, ich musste das Starkbier mit Fanta mischen.
Habe ich gesehen.
Und es schmeckt beides einfach immer noch nicht. Es ist absolut ekelhaft. Und an dieser Stelle muss ich sagen, Carlsberg, lass das will kein Mensch denken. Das ist beides Müll. Es ist beides Müll.
Brechen den Podcast ab wegen schlechtem Bier.
Also nochmal, dass das irgendwie unrealistisch ist, da müssen wir drüber streiten, aber ich finde es halt in der Logik des Films macht es komplett Sinn. Und ich erwarte bei einem Film die Cliffhanger, wo irgendwie 20 Minuten vorher einfach ein Typ von einem Flugzeug und das andere mit wie er Zipline geradelt ist, sag ich mal, ist es mir auch scheißegal. Also ich finde, dass das funktioniert für mich. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, das ist jetzt wirklich eine cineastische Meisterleistung und gibt dem Film 8 Oscars. Aber für das, was er sein will, funktioniert der Film bis dahin für mich relativ gut. Ich muss halt sagen...
Warte. Ja? Ich muss jetzt hier haben wir genau die Brücke gefunden. Erstens, Stu, du hast recht, in der Logik des Films macht Sinn. Aber gibt dem Film Oscars. Der Film war für 3 Oscars sogar nominiert.
Ja, für technische Sachen. Ich meine jetzt so für bester Film, für Regie und so. Also, das ist kein Film, wo du sagst so, oh, damit gehe ich mit meiner Mutter rein. Das ist ein Film, den guckst du mit deinen Jungs oder alleine auf der Couch mit Bier und Chips.
Ja.
Theresia wäre eine coole Mutter, die würde da reingehen.
Also, ich würde meine Kinder mitschleppen. Doch, wir gucken jetzt Sylvester Stallone. Nein, ich mag gerne den Schwarz-Weiß-Film sehen. Nein.
Meine Mutter geht übrigens nie ins Kino, außer in James Bond. Also ich weiß nicht warum, das guckt sie sich an, aber sonst geht die nie ins Kino.
Ich finde, ich verstehe eure Punkte und ich finde, es ist ein Unterschied. Die eine Sache ist zum Beispiel, er nimmt den Peilsender und hängt ihm ein Kaninchen um. Wer Kaninchen hat, weiß, man fängt nicht einfach so schnell ein Kaninchen. Ist mir aber scheißegal, da komme ich nicht mit Logik, da ist es sau witzig, die rennen hinterher, der Peilsender ist an dem Kaninchen dran, geschenkt. Aber in den Szenen, wo er einfach sozusagen so wenig anhat, hat man halt immer das Gefühl, ja, man soll diese Oberarme sehen. Und das kommt einem einfach so ins Gesicht. Das ist wie Till Schweiger mit jeder Rolle, die Till Schweiger macht. Der macht die, um sich selbst so zu präsentieren in dieser Art. Und so habe ich auch das Gefühl eben bei Sylvester Stallone. Und dann stört's mich. Wie gesagt, es muss auch diese Art und Weise, den einen da umzubringen, indem er von unten, unter ihm ist dünnes Eis und er springt von unten an ihn ran und fällt selber unter die Eisfläche und er schießt ihn dann von unter dem Eis.
Das stimmt überhaupt nicht. Nein, das stimmt überhaupt nicht.
Egal, worauf es hinausläuft, ist es selten dämlich.
Viel interessanter, was du da sagst. So, jetzt mal Ruhe hier im
Puff.
Viel interessanter ist ja folgende Sache. Max hat ja gerade erwähnt, dieses Kaninchen. Wusstet ihr, dass dieses Kaninchen 100.000 US-Dollar kostet hat?
Ja, wusste ich, weil ich die Moderation eigentlich übernommen habe. Ich habe mich informiert, ich habe mich eingelesen. Du kannst den Job jetzt wieder haben.
Nein. Also ich habe gehört, dass das Kaninchen sehr teuer gewesen ist. Ich schätze so 100.000 Dollar oder so. Aber ich weiß nicht, was da los war. Aber Kühne, bitte.
Wie ist es bloß dazu gekommen? Ich erzähle euch eine Geschichte, Kinder. Das Häschen ist gestorben in der ersten Film.
Was eine schöne Geschichte.
Also Kühne. Es ist so, dass im Film der Hase gestorben ist und dann wurde das dann im Testscreenings und das Publikum hat sich das angeguckt und sagte dann, ey, der Film ist cool, aber warum stirbt der Hase? Und weil so viele Leute gesagt haben, lass den Hasen doch einfach bitte leben, hat Sylvester Stallone mal wieder in die eigene Tasche gegriffen und hat gesagt, ja, okay, wir drehen die Szene jetzt komplett nach. Warum sie 100.000 Dollar gekostet hat, ist nicht mehr ersichtlich. Aber tatsächlich,
der Hase...
Ja, aber das ist halt... Das war dann auch wieder so eine Szene, wo ich wieder die Probleme mit den Bösen hatte, weil der so mega aggro auf dieses Kaninchen geschossen hat. Und ich dachte, mein Gott, beruhig dich doch.
Das Kaninchen würde beim Dreh umgebracht?
Nein. In der ursprünglichen Filmfassung sollte der Hase sterben.
Ja.
Und das fanden jetzt die
aber dann kam Nicolas Cage und gesagt, put the bunny back in the box.
Ja. Okay. Ja. Also.
Aber Theresa, du hast es gerade ganz schön angesprochen. Die Bösewichte sind alle komplett drüber. Mhm. Wirklich. Also jeder ist ein Klischee seiner selbst. Und ich überlege jedes Mal, wenn ich Cliffhanger gucke, lass dich das jetzt im Film an. Und irgendwo, und vielleicht ist es gut für mich und dann schlecht für Max, dass ich mich einfach dazu entschieden habe, okay, scheinbar soll es genauso sein. Und weil jede Figur so drüber ist, also wir hatten vorhin über Quaylen gesprochen, der ist total drüber. Es gibt später eine Szene mit, wie heißt er noch, Delmar, der sagt, ich bin Fußballspieler und kickt dann dem Michael Rooker die ganze Zeit da in den Bauch. Mhm. Und ich denke mir, erschieß ihn doch einfach. Du hast ja die Möglichkeit, erschieß ihn. Mhm. Dann eben die Sache mit dem Hasen und wenn der Typ dann komplett austillt und da alles kaputt schießt, dadurch, dass alle komplett drüber sind, kann ich mir immer irgendwie einreden, okay, das ist so gewollt und dann habe ich persönlich damit weniger Probleme. Stu, wie ist es bei dir mit den Bösewichten? Ist das so ein Thema?
Ja, es ist halt wirklich auch, ich komme jetzt wieder mit dem Die Hard-Vergleich. Also auch in Die Hard gibt es halt Momente, wo man sich denkt, so, was, warum? Also jeder normale Mensch, in Anführungszeichen, hätte den einfach umgeschossen. Ich sag hier nur Die Hard mit dem Tisch, weißt du, wo er unter dem Tisch liegt.
Ja. Ne?
Ich finde das nicht schlimm. Also ich muss halt sagen, bei einem Stallone-Film erwartet man halt einfach, dass Stallone siegreich hervorgeht. Das heißt, ich glaube, keiner von uns hat diesen Film angefangen und hat gedacht, oh, ob Stallone das schafft, ich weiß es ja nicht. Aber ich finde diese Bösewichte, die funktionieren. Und es gibt ja diesen einen, diesen Schwarzen, der Darsteller heißt Leon, also nur Leon, den ich aus Cool Runnings auch kenne. Das ist der, den er so auf den Stagniten so hochhebt und dann diesen coolen Kill. Den finde ich auch noch ganz, ganz nett. Also was heißt nett, aber der wirkt dann auch so ein bisschen arschig. Und das sind halt Bösewichte, du merkst einfach, die sind einfach nur arschig. Die können eigentlich nichts, aber den Arschlöcher. Und das finde ich, das funktioniert.
Als hätte eine KI eben diesen Bösewicht geschrieben. Ja,
aber ich muss sagen, dieser, bevor der eben hier in die Stalaktiten hochgedrückt wird, der hat für mich den Satz gebracht, wo ich wirklich lauthals lachen musste.
Ja, ich glaube, ich habe ihn mir aufgeschrieben.
Weil er gesagt hat, also die wollen ja alle immer nur, dass Stallone sagt, wo der Geldkoffer ist und wo das Geld ist. Und ich muss so lachen, weil ich dachte, bin ich jetzt hier beim Erziehungsratgeber? Gesagt, ich frage dich jetzt noch dreimal. Dann erschieße ich dann
der Dialog. Der Dialog geht wie gefolgt. Wo hast du das Geld versteckt? Ich frage dich höchstens noch dreimal. Schwuler, du schlägst wie eine Tunte. Das war die falsche Antwort, du Vollwichser. Ich möchte nur, also damit die Menschen wissen, was für Dialoge in diesen Filmen vorkommen, dramatisch. Ich musste auch so lachen über jeden Satz. Das war so selten dämlich. Aber der Stalaktiten-Mietenkill hat dann natürlich...
Und später...
Nee, Stalaktiten.
Und später kam man dann, jetzt frage ich die nur noch zweimal. Und ich so, oh Gott.
Wir wissen, wann er stirbt.
Ja. Wie gesagt, das war auch
so ein bisschen als 90er-Ding ab.
Da musste ich wirklich aus vollem Herzen lachen, weil ich es wirklich so absurd fand. Aber es war mein Highlight-Moment.
Natürlich, die Umgangsform, das ist 90er. Klar. Das kannst du heute in keinem Film mehr bringen. Aber ich frag dich höchstens noch dreimal. Ernsthaft?
Aber ich muss zugeben, heute wirkt es natürlich ein bisschen cringe. Aber,
dass du das eingestehst.
Als Jugendlicher, ey, ich fand die Szene mega. Ich fand das so geil. Ich hatte so richtig Angst darum, so, weil der einfach viel stärker war. Dachte ich, okay, es könnte ihm wirklich zum Problem werden.
Er musste das ziemlich viel einstecken. Also ich habe mir auch gedacht, wie er sich jetzt so wieder hochrappelt. Weil es stimmt schon, also der hat ihm ziemlich zu schaffen gemacht.
Ja.
Und da war nichts mit, dass er irgendwie drauf... Hier, der auch irgendwie Kampfkunst-Typ ist. Nee, der ist einfach nur muskelbepackt und kann Berge erklimmen.
Ja, aber das finde ich zum Beispiel gut, dass nie irgendwie gesagt wird, dass der Gabe oder Sylvester Stallone eben, dass der jetzt übermächtig ist, sondern dass er eben auch viele auf eine Art und Weise tötet, die halbwegs nachvollziehbar ist. Ja, wir können alle nicht diesen Berg da hochklettern. Wir können alles nicht, was Sylvester Stallone macht, aber für mich ist es halbwegs nachvollziehbar, was das passiert. Weil ganz häufig habe ich einfach das Problem in Actionfilmen, dass Leute, die noch nie eine Waffe in der Hand haben, auf einmal alle abknallen können. So ohne Probleme und ohne irgendwelche Schuldgefühle oder sowas. Und das Gefühl habe ich bei Cliffhanger einfach nicht. Er macht das eben aus der Not heraus und das finde ich ganz cool.
Ja, er ist halt jetzt eben auch kein Polizist oder irgendwie von irgendeiner Spezialeinheit oder sonstiges, sondern er ist halt einfach nur eigentlich bei der Bergrettung. Und halt, klar ist er muskulös, aber halt soll halt auch bedeuten, dass er jetzt in dem Fall halt aber jetzt nur Bergretter ist und nicht jetzt irgendwie ein Superagent.
Und das ist zum Beispiel ein großer Vorteil gegenüber Sudden Death. Wo der Feuerwehrmann auf einmal Kung Fu kann. Jetzt sind wir uns alle einig, das ist schon cool. Er ist nur der Bergwerkstyp. Aber in Sudden Death.
Aus mir spricht gerade das Carlsberg Elephant.
Aber ganz kurz, eine Sache, die ich noch ganz stark, die ich fast Meta fand, war: In dem Moment, als sie übernachten und es ist sehr kalt, dann verbrennen sie 100 Millionen $5 und dann sagt Sylvester Stallone den Spruch, ja, die Heizkosten sind in letzter Zeit ganz schön gestiegen. Und ich dachte mir noch, boah, ist das ein schlechter Witz. Und dann kommt aber der, ja, der war nicht so gut. Das sagt er selber. Das fand ich so großartig. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich dem Film nicht zugetraut.
Ich finde generell, also ich glaube, von dem Geld ist doch nachher gar nichts mehr übrig. Der eine Teil ist verbrannt, der andere fliegt irgendwie den Berg runter. Also ich,
und der letzte landet im Hubschrauber.
Genau.
Rotor,
genau.
Großartig.
Ihr habt gerade eben über die Stuntsequenz mit den Flugzeugen so herrlich, ihr habt sie gelobpreist. Ich finde, was später kommt, nachdem er den Typen auf den Stalaktiten draufgehauen hat, wenn er mit dem Seil von der einen Klippe zur anderen schwingt, die finde ich bis heute absolut grandios. Und ich finde, da merkst du wieder der Unterschied zu Cliffhanger. Oder Max, du hast am Anfang gefragt, warum ich jetzt Cliffhanger als besseren Actionfilm betitel als manch andere. Ich finde das Ding wirklich spannend gemacht. Also ich habe immer Sorge, dass irgendwas passieren kann. Und eben diese Stuntsequenzen, die dort aufgerufen werden, da habe ich einfach Schiss um die Leute, die da mitgemacht haben. Und gerade die Szene mit diesem Seil, wenn die von dem einen Cliff zum anderen müssen, weil ja diese Bombe hochgeht, ich finde das unglaublich spannend gemacht und relativ intensiv inszeniert. Theresia, liege ich falsch?
Ich muss mir die Szene gerade wieder in den Kopf zurückholen. Also die laufen ja die Brücke rüber und dann wieder zurück. Also ich bin jetzt gerade nicht genau,
welche Moment. Genau. Sie wollen über die Brücke, die davor ist, in die Luft zu fliegen,
ja,
klettern dann aber runter. Und als sie dann feststellen, dass eine Bombe dort liegt, was eben irgend so ein Hügelkamm zum Einsturz bringen könnte, müssen sie von dem einen Berg zum anderen
ja,
schwingen.
Ja, stimmt. Also ja, da muss sie von außen so rüberschwingen. Das stimmt. Ja, das wär, und dann reißt das Seil noch. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich, welche du meinst. Ja, das wäre auch keine Szene für mich. Das ist auch so eine Szene, wo ich dann irgendwie mitfieber und mir denke, weil es halt einfach diese Höhen sind, weil ich weiß, wie ich mich da oben fühlen würde. Ich wäre zu nichts fähig. Ich könnte mich ja nicht mehr festhalten. Ich würde wahrscheinlich einfach nur loslassen.
Vielleicht auch da ganz witzig zu erwähnen, dass Renee Harlin sich selber darüber geschwungen hat, um zu zeigen, dass das Seil hält für alle Beteiligten.
Ach, stimmt, das habe ich irgendwo mal gelesen. Also ich habe irgendwo was gelesen, dass er halt was gemacht, aber dass er eben auch so Stunts gemacht hat, aber ich wusste es nicht genau, welchen speziell.
Um eben den Leuten die Angst zu nehmen, dass irgendwas passiert, hat er einige Stunts selber gemacht und die gehört unter anderem dazu, dass er eben auch an diesem Seil hang und sich versucht hat, darüber zu schwingen. Wahrscheinlich hat er sich nicht so cool halten können wie Sylvester Stallone, aber er hat es eben selber vorgemacht. Und das ist eine Szene, also diese ganze Sequenz um die Brücke herum und eben um dieses Schwingen. Ich finde das unglaublich spannend. Und diese, für mich ist eben Cliffhanger immer noch ein spannender Film, was eben der Unterschied ist zu Sudden Death, zu Alarmstufe Rot oder eben zu sehr, sehr vielen anderen Stirb langsam Rip-Offs, die eigentlich nur darauf aus sind, irgendwelche Actionsequenzen zu zeigen, aber keine wirkliche Spannung mehr in sich tragen. Und für mich hat Cliffhanger diese Spannung?
Jein.
Du, warum habe ich recht?
Ich weiß gerade, dass es hier gerade so eine Art Teambuilding ist, von wegen Max und Theresia und Kühne und Schuck, aber jetzt kommt das Problem. Ich mag Cliffhanger, aber ich finde ihn nicht spannend.
Ich bin mit euch alle vor.
Nein, also ich finde tatsächlich, der Stallone, um den mache ich mir nie Sorgen. Und dass seine Freundin auch noch stirbt, nachdem eine beste Freundin am Anfang des Filmes gestorben ist, tut mir leid, das wird auch nicht passieren. Der Einzige, wo man, der Alte, dass der stirbt, war relativ klar. Der Einzige, wo man sich fragt, könnte er sterben, ist die Rolle vom Rooker, der Hal. Aber da man ja weiß, dass die beiden ja durch den Tod seiner Freundin, die er nicht retten konnte, am Ende ja doch wieder zusammenfinden müssen, hat auch er eigentlich eine Plot-Armor. Deswegen war ich tendenziell entspannt.
Ja,
auch wenn die Szene mit dem Schwingen schön inszeniert ist, keine Frage. Aber ich war entspannt, was die Hauptperson hat.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja klar, es ist selten dann in diesen Actionfilmen, die Hauptcharaktere sterben. Aber trotzdem ist es trotzdem immer noch so ein Moment, geht alles gut und man fiebert halt trotzdem mit. Also ich denke mir halt immer, also bei den Filmen war ich dann einmal so eine Art, wie würde ich reagieren, wenn ich jetzt so in dieser Felswand stecke? Und dann würde ich mir sagen, nee, ich käme gar nicht so weit.
Ich muss halt auch wirklich sagen, dass zu Beginn der Film es noch relativ gut schafft, sag ich mal, halt noch so ein bisschen Thriller-Element zu haben, also ich wirklich mitfiebere, wo ich auch das Gefühl habe, dass der Berg noch ein bisschen besser genutzt wird, aber so spätestens nach der Hälfte ist es halt dann auch nur so ein Gerusche und dann ist es wirklich ein ganz klassischer Actionfilm. Da finde ich, also es gibt noch ein paar Elemente, also die Brückenszene, die ja stark an Indiana Jones erinnert, ist noch ganz nett. Dieser Stalagniten-Kill, also in der Höhle, ist okay, aber ich finde, dass er tatsächlich so gegen Ende relativ wenig nur noch aus seinem Berg-Setting rausholt.
Ja.
Ich bin fertig.
Weiß ich nicht. Also, vielleicht können wir ja ein bisschen weiter springen. Es kommt ja dann zum großen Finale, wo dann eben Quaylen, den haben wir noch gar nicht erwähnt, wie hieß er noch, Frank, der auch bei der Bergrettung ist. Er schießt den, kapert im Endeffekt den Helikopter. Und dann jagt Quaylen ja dann Sylvester Stallone mit dem Helikopter.
Er entführt ja auch noch Jesse.
Ach ja, ja. Die will ich immer vergessen, weil die finde ich wirklich scheiße. Ich finde die Figur scheiße, die hat da drin nichts zu suchen.
Was?
Jesse wegrationalisieren.
Nee, die fand ich eigentlich sympathisch. Also die fand ich ja noch gut. Und, aber es war mir also so typisch, sie denkt, das ist Frank, sie denkt, im Hubschrauber ist Frank und dann ist halt der Böse da, aber ob sie dann wirklich dann ins Flugzeug einsteigen muss, habe ich mir auch gedacht, ob man nicht einfach weglaufen kann.
Auf einer freien Fläche, wenn dir eine Pistole da irgendwie entgegengehalten wird, ich glaube nicht. Lium Larum.
Ja, egal. Sie wird entführt und ist quasi das Druckmittel, damit Sylvester Stallone den letzten Koffer rausrückt.
Mhm. So, er schmeißt den Koffer in die Rotorblätter, der Hubschrauber stürzt ab, hängt aber an einem Kabel, hängt also dann an der Bergwand und warum auch immer, Sylvester Stallone und John Lithgow sind auf dem Helikopter, der in der Bergwand hängt und kloppen sich da. Sorry, auch ein cooles Finale.
Ja.
Ist einfach ein cooles Finale. Kannst du sagen, was du willst?
Da ist ja einfach das Problem, so schön ich das Finale finde und auch dieser Tod von Quellen finde ich auch ganz nett inszeniert, aber seien wir ehrlich, ist es halt Stallone gegen John Lithgow. Also das ist halt so ein bisschen, also wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen, als würde man sagen, okay, Usain Bolt, du machst jetzt ein Wettrennen mit mir. Da ist mir auch klar, okay, viel Spaß, Usain Bolt, ich warte dann einfach hier, bis du die Erde einmal umkreist hast. Ne?
Ja, es war halt absehbar. Ich meine, wie gehen solche Actionfilme halt in der damaligen Zeit aus? Also das war halt irgendwie so, also mir war schon gesagt, wir sind von Anfang an vorhersehbar, du hast hier den Bösen und du weißt, wie es mit ihm enden wird. Ja. Also es war jetzt nicht mehr viel Entspannung da, du warst ja schon noch irgendwie, es wird sich retten, die Frage ist halt nur wie.
Genau, und häufig ist ja der Weg das Ziel. Also gerade bei Actionflicks à la Stirb langsam geht es ja gar nicht darum, ob der Held überlebt, sondern es geht ja nur darum, ob ich coole Setpieces habe, bis dieser Film dann irgendwann zu Ende ist. Und auch eben dieses Finale auf dem Hubschrauber. Ich kann für mich sagen, ich finde es cool. Es hatte eine gewisse Dramatik dabei. Es war ein Setting, was du in der Art und Weise noch nicht hattest. Es hatte eine gewisse Dringlichkeit. Und natürlich, John Lithgow hat keine Chance gegen Stallone. Mhm. Aber mir hat es ziemlich gut gefallen.
Die Kohle.
Also mir hat das auch gut gefallen. Das kann ich falsch verstehen. Aber es ist das halt wieder der Punkt, wo ich sagte, da ist halt keine Spannung für mich drin. Aber ich brauche die auch da gar nicht. Das ist unterhaltsam, das reicht mir da aus.
Genau. Was ich dann auch noch gehabt habe, ich meine, jetzt bin ich diejenige, die immer so hin und her springt. Aber wo ich mir.
Komm auf meine Seite, Theresia, hier gibt's Schokolade.
Wir haben ja auch über diese beiden Typen geredet, ganz am Anfang vom Film, die ja da sich freuen, dass irgendwie Gabe wieder da ist und die mit ihm irgendwie klettern gehen wollen. Die sieht man auch hin und wieder. Aber haben die eine tiefere Bedeutung? Also außer, dass der eine stirbt und der andere dann irgendwie mit dem Space-Jumper runterspringt?
Das ist tatsächlich ein guter Punkt.
Ja,
das ist wirklich ein guter Punkt, weil diese beiden Dudes halt irgendwie schon so ein bisschen arg, also Stereotyp sind, was mich nicht stört. Aber ich habe mich auch jetzt bei der letzten Sichtung gefragt, so ganz ehrlich, wenn die nicht dabei gewesen wären, was wäre anders gewesen? Und die Frage ist halt so, nichts.
Es wäre der gleiche Film. Also
ja. Ja, aber nee, Sylvester Stallone hätte am Anfang nicht einmal in die Ferne schauen können mit einem echt guten Blick.
Das war deine Szene, stimmt. Ja, dann hätte ich
einen Moment nicht gehabt. Erst dadurch, dass eben der alte Helikopterpilot den einen gefunden hat, ist er ja darauf aufmerksam geworden, dass da was nicht stimmt, weil er ja irgendwie ein Schussloch oder sowas im Rücken hatte. Mhm. Aber es ist...
Also doch wird er über den Haufen geballert, weil er die eine Frau retten will. Also komm.
Ich will da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren, weil am Ende des Tages kannst du die komplett streichen.
Kann es sein? Ganz ehrlich?
Ja, aber da ist das Drehbuch schuld und nicht wir. Wir sehen nur, was da uns vorgegaukelt wurde.
Ja. Ja, aber zumindest hatte ich halt mit den beiden trotzdem meine so ein bisschen Probleme. Ich gedacht, okay, wieso seid ihr hier? Und jetzt muss der eine halt noch von dem Alten gerettet werden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay.
Sie sollen vielleicht den Kontrast darstellen von dem, was Sylvester Stallone früher war. Der Draufgänger, der
Ich kann es dir an Sylvester Stallone vorstellen, mit seiner Muskelmasse, der steht und so auf dem Berg steht, so, jo, voll geil, und jetzt gehen wir voll krass hier downhill, Baby. Nee.
Aber genauso wird es gewesen sein.
Ja, genau so.
Und was auch noch so eine kleine Nebenhandlung ist, dass da dann ja das FBI noch irgendwie dann mit rum ermittelt.
Stimmt, ja.
Ja, aber das ist so dazu. Irrelevant und dauert nicht mal 5 Minuten im Film.
Ja, ja.
Mit allen Szenen, die da haben, so, ja.
Aber sonst hätte sich jeder gewundert, warum schaut keiner von denen nach? Warum kommt da keiner? Die müssen halt einfach zeigen, dass sie einfach zu langsam waren.
Ja.
Sie sind am wenigsten da, um zum Schluss die anderen zu retten.
Genau.
Ja.
Genau.
Bevor wir gleich noch über ein paar andere Sachen sprechen und natürlich wird heute auch das übliche Bodycount-Quiz nicht unterschlagen. Max, ich habe bei Theresa herausgehört, wie sie ihn findet. Ich weiß bei Stu, wie er ihn findet. Fass du doch mal bitte in 2, 3 Sätzen zusammen, was so dein Fazit für Cliffhanger wäre, weil ich kann es mir immer noch nicht vorstellen.
Von mir jetzt? Also ich finde, Cliffhanger ist ein Film mit einem starken Anfang, und dem will ich ihm gönnen, mit schönen Setbildern und schönen Stunts und auch mit was Besonderem, weil man sowas eben nicht häufig, finde ich, in Actionfilmen oder sowas gesehen hat, besonders ich nicht. deswegen gestehe ich ihm seine Rolle und seine Relevanz zu, finde den Film aber insgesamt relativ 0815. Deswegen habe ich ihm jetzt, würde mal so 5 von 10 geben.
Theresia, hast du auch noch mal 2, 3 Sätze?
also ich kann mich leider weitestgehend Max anschließen. Also für mich hat der Film auch stark gestartet und hat mich auch dann irgendwo so im Rest irgendwie verloren. Wie gesagt, also ich hatte halt irgendwie in dem Film zumindest meine Probleme mit diesen, mit den Bösewichten. Ich weiß nicht, warum sie mir jetzt in dem Film gestört, weil woanders habe ich irgendwie keine Probleme damit. Die Bergszenen, also wirklich, oder auch die Action-Szenen waren gut. Man hat dann halt natürlich auch teilweise, ist aber auch die Zeit geschuldet, gesehen, wann es halt dann wieder im Studio war und wann es ein Set war und wann es dann wirklich in den Bergen gewesen ist. Es wird nicht mein Lieblings-Action-Film und auch nicht mein Lieblings-Sylvester Stallone-Film werden.
Driven ist besser.
Over the top.
Also bitte.
Stu, hast du noch 2, 3 abschließende Worte zum Film an sich?
Cliffhanger ist so ein Film, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass ich den noch so geil finden würde wie damals, als ich ihn zum ersten Mal mit 10, 11 Jahren gesehen habe. Das kann ich aber nicht sagen. Der hat nachgelassen, aber trotz allem, der macht mir immer noch Spaß. der ist so ein bisschen wie Schuck. Man sieht halt seine Fehler, die sind sehr prägnant, aber über die Jahre hinweg hat man sie irgendwie lieb gewonnen. Und man möchte sie nicht missen. Deswegen, Cliffhanger, ich muss auch sagen, als ich jetzt gestern nochmal geguckt habe, Sudden Death wurde ja schon häufiger erwähnt. Und ich muss sagen, ich hatte mit Sudden Death bei der letzten Sichtung auch mehr Spaß wie mit Cliffhanger, weil ich einfach Kung-Fu-Feuerwehrmänner dann noch interessanter finde als halbnackte Italo-Italiener, die in den Dolomiten rumlaufen. Aber Witz beiseite, der Film macht Spaß, der ist immer noch handwerklich echt gut. In den meisten Fällen, da sind Sachen drin, wo ich echt sage, Chapeau, das ist grandios, das wird auch in 20 Jahren oder in 30 oder 40 Jahren noch grandios sein. Das ist halt für mich nicht mehr der ultramäßige Superfilm, wie er mit 11 Jahren war, aber jetzt bin ich halt 22, da ändert sich halt einiges. Von daher, er macht Spaß. Ich werde mir den in ein paar Jahren nochmal angucken. Dann finde ich ihn vielleicht ein bisschen schlechter und ein bisschen besser. Aber aktuell hatte ich wieder eine gute Zeit mit dem Film und mehr erwarte ich da auch gar nicht.
Kühne, nur als kurzes Angebot, also beziehungsweise was ich auch nochmal, weil Stu gerade die Vergleiche angeregt hat. Ich finde ihn besser als Sudden Death. Ich finde ihn besser als Alarmstufe Rot. Und als Alarmstufe Rot 2.
Das ist auch besser.
Also, wieder,
also Alarmstufe Rot 2 ist schon Kaviar, muss man sagen.
Oh.
Ja, aber
nee, das ist schon besser als Alarmstufe Rot 2.
Ja, ja.
Wir sind gerade in so einer Situation, die mich sehr, sehr arg an den Deep Blue Sea Cast erinnert, wo ich vielleicht doch auf weiter Flur bin. Weil für mich gehört Cliffhanger mit zu den besten Stirb langsam Rip-Offs.
Sorry, aber wer dachte sich gerade auch, der hat sich die Frage gestellt, wie viele Punkte würde Kühne Cliffhanger geben, wenn er noch Haie mit dabei
wäre? 10 von 10.
Der Dolomitenhai.
10 von 10. 10 von 10.
Die Blue Rockies.
Ich mag
es gibt
den
Bergseen, ich möchte es nur erwähnt haben.
Okay.
Darf ich jetzt? Danke.
Bitte, bitte. Lawinenhai.
Also ich mag den wirklich gerne. Die Zeit ist nie langweilig. Ich finde, der hat coole Set-Pieces, der hat gute Action-Sequenzen. Es ist schön, dass er immer wieder auf andere Wege versucht, die Bad Guys umzubringen. Und
redest du jetzt vom Film oder von Max?
Nee, ich rede vom Film. Vom Stallone. Und also mir gefällt er wirklich sehr, sehr gut. Also ich glaube, ich kann verstehen, wo diese Kritikpunkte herkommen. Bei mir greifen sie einfach nicht.
Das ist total schön, weil ich will ihn dir nicht kaputt machen. Und ich kann es voll nachvollziehen. Und ich finde Filme wie Underworld, da kann man wirklich was kaputt machen. Bei Cliffhanger, nee.
Ja.
Vielleicht ist es ja wirklich auf dem geschuldet, dass ich den jetzt halt eben erst letztes Jahr das erste Mal gesehen habe und halt nicht mit 10, 11 oder 12.
Ich finde gerade dieses Bild so schön. Weißt du, die Kritikpunkte von Cliffhanger und Kühne. Kühne ist so diese Wand und die Kritikpunkte sind so, werden gerade ohne Jacke nach oben geschickt und werden dann einfach beschossen auf dem Weg nach oben.
Jetzt schweig still.
Nein, aber nochmal, ich bin ja im Grunde bei dir, lieber Kühne. Bei mir ist es nur so, dass die Wertung nicht ganz so hoch ausfällt, weil ich halt schon merke, das ist ein unterhaltsamer Film. Ne?
Also ich merke aber immer wieder, also ich bestimmt einmal im Jahr landet der Film bei mir im Player, weil ich dann irgendwie Bock drauf habe auf irgendeinen Action-Flick. Und dann gucke ich mir lieber den an, wo ich weiß, okay, der unterhält mich auf irgendeine Art und Weise. Und ich komme damit sehr, sehr gut klar. Ich sehe aber auch die Kritikpunkte, die ihr habt. Hm. Aber wir müssen noch über eine andere Sache sprechen. Ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, der Film hat ja 65 Millionen gekostet. Er hat aber 255 Millionen weltweit eingespielt. War also ein relativ großer Erfolg. Es wird lange überlegt, gibt es eine Fortsetzung, gibt es keine Fortsetzung?
Nach 30 Jahren?
es gab sogar die Idee, Cliffhanger 2 zu drehen, welche am Hoover-Staudamm stattfinden sollte. Wo dann eben auch die Rolle von Gabe dann Terroristen am Hoover-Staudamm über die Wupper bringt. Aber das wurde verworfen, es kam nie dazu. Doch jetzt ist angekündigt Cliffhanger 2. Und ich glaube sogar schon im nächsten Jahr soll Cliffhanger 2 erscheinen, wenn mich nicht alles täuscht.
Tatsächlich.
Oder zwei, und in zwei Jahren, ich kann es nicht genau sagen. Boah, es ist wohl so, ja?
Ey, ganz ehrlich, aber nichts gegen Stallone, ja? Aber wenn jemand seine Film wieder, die vergangene Film wieder immer wieder aufwärmt, ist es der Mann. Kann der nicht einfach andere Sachen machen? Mhm. Tulsa King zum Beispiel, diese Serie. Ja, die war richtig gut. Mach doch das. Aber wärm doch nicht deine Filme auf, die jetzt auch schon 30, 40 Jahre alt sind. Ganz ehrlich, wer jetzt noch sagt, ich möchte einen Cliffhanger 2 haben, nee, willst du nicht. Ich liebe Demolition Man. Ich will auch keinen Demolition Man 2 haben, dafür ist es zu spät. Lieber Silvester, mach halt weiter Filme und Serien, aber wärm doch nicht andauernd dieses alte Zeug auf. Es ist halt furchtbar.
Es wird halt auch nicht glaubwürdiger, wenn er jetzt dann mit 70 noch im Berg rumkraxelt.
Ja.
Das ist übrigens meine Frage.
Also ich war wirklich nicht begeistert, aber sehr zufrieden von dieser Serie Tulsa King. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Das ist ja von dem Yellowstone-Macher. Die war wirklich fein. Damit hatte ich meinen Spaß. Das hat gepasst.
Ja, also warum sollte ein Bergführer sich auf einmal Botox ins Gesicht hauen? Das versteht auch keiner. 30 Jahre später. Wie will denn das erklären? Das passt überhaupt nicht.
Ich will wissen, was aus Jesse geworden ist.
Ich glaube, ist eigentlich meine Frage obsolet geworden, weil ich glaube, keiner von uns möchte jetzt in den nächsten zwei Jahren einen zweiten Teil von Cliffhanger haben.
Oder? Ich
hätte den ersten Teil gerade geschaut, also es würde sich anbieten. Ja.
Aber ganz ehrlich, Ich bin jetzt seit knapp 10 Jahren bei Movie Respect. Seit 10 Jahren schreibe ich für diese Seite News. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich News geschrieben habe, dass Sylvester Stallone irgendeinen Film fortsetzen wollte. Mhm. Und wenn es nicht gerade um Rocky oder Rambo gegangen ist, ist hat sich das meistens immer so im Sande verlaufen. Und von daher, ich mag Stallone. Und ich habe eine Hochachtung für das, was der geleistet und geschafft hat. Aber bitte, mach halt wirklich anderes Zeug. Wie gesagt, Tulsa King war eine tolle Serie. Ja. Mach da weiter. Aber bitte kam doch jetzt nicht bitte Demolition Man und Cliffhanger raus.
Darf ich ganz kurz?
Was kommt als nächstes? Dass man einen Podcast macht, wo Max über Actionfilme redet. Das will auch keine Sau hören.
Darf ich ganz kurz? Ich vermute ja, in Teil 2 geht er selber nicht mehr auf den Berg, sondern er bringt jemand Jungen es bei, so à la Creed. Es wird so ein, es geht um 9 und er ist nur noch der Alte, der es ihm beibringt und sagt, hey, aber pass auf, wenn du das ja, und das machst, kann auch mal die beste Freundin runterfallen.
Ja, und zum Schluss ist er dann doch im Berg, weil dann sein Neuling, sein Hiwi dann retten muss.
So wie in Driven oder so. Ja, vielleicht. Wer weiß.
Okay, wir sind alle gegen eine Fortsetzung von Cliffhanger.
Aber für ein Bodycount-Quiz.
Und jetzt kommt eine sehr, sehr schöne Nummer. Wir spielen das große Bodycount-Quiz. Und das trifft sich ziemlich gut. Ich muss nämlich kurz pinkeln und wir wollen die Aufnahme nicht anhalten. Bitte, sagt mir doch mal, was ihr glaubt, wie hoch der Bodycount bei Cliffhanger ist. Und sobald ich wieder da bin, löse ich es auf.
Also, ich fange mal einfach an, weil normalerweise ich bin ja derjenige, der meine Kontrahenten, meine Podcast-Kollegen meine ich damit.
Kühne gerade echt die Kamera mit aufs Klo.
Wir sind live dabei.
Okay, cool.
Ich hoffe nicht ohne Ton.
Okay.
Kamera aus. Schön, danke. Jetzt können wir uns konzentrieren.
Ja.
Ja, ja, gut. Fester Strahl. Ja, ja, gut, geht. Also, ich habe tatsächlich angefangen, da zu zählen. Und habe es, glaube ich, nach 4, 5 Mann aufgegeben, weil ich dachte, okay, das bringt halt nichts. Ich glaube halt, es sind meistens immer mehr, als man denkt.
Ja.
Ich glaube aber nicht, dass es dann so viele sind wie bei Punisher Warzone.
Ach echt?
Ja. Also die ganzen Terroristen, dann ein paar Bergführer, dann am Anfang die Dame, dann das Flugzeug, natürlich, das habe ich auch vergessen. Ich würde mal einfach, irgendwo was zwischen 15 und 20 wäre jetzt meine These. Ich gehe auf 17. Ich glaube, 17 klingt für mich auch realistisch.
Mhm. Theresia?
Okay, ja, soll ich? Also, ich habe versucht mitzuzählen. Ich habe sowas wie eine Strichliste gemacht und ich habe ja gewusst, worauf ich mich einlasse.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher. Es kann natürlich sein, dass immer noch einer entgangen ist, aber ich bin jetzt in meiner Zählung auf 15 gekommen.
Da nehme ich die 16. Und ich mache nicht.
Frage,
ja, komm, ich mache nicht Frage, mehr oder
zehn weniger. Zehn Hasen dazu.
Genau, ich mache einfach.
Ich habe jetzt einfach nicht. Der Hase ist halt lebendig, also ich habe den jetzt nicht mit dazu gezählt.
Ja. Also okay, ich sag 17. Theresia, du sagst
15.
Und ich sag 16.
Okay.
Stuart gewonnen, aber okay. Egal.
Einer hat recht.
Cool, dann ja, bin ich ziemlich nah dran.
Ich habe nicht gegendert. Es hat wirklich einer recht.
Ja.
Und einer hat tatsächlich die genaue und exakte Zahl bekommen und das ist du. Es sind 17 Punkte in dem Film.
Verdammt.
Beeindruckend, weil du auch als erstes deine Zahl genannt hast. Das muss man einfach mal sagen. Deswegen spielst du da auch nie mit, sondern bist immer nur der Schiedsrichter.
Es ist ganz angenehm, mal von der anderen Seite aus das Bodycount-Quiz zu machen, weil es ist so weniger Druck, es ist viel angenehmer.
Vom Klo
viel
aus, angenehmer. Weniger Druck, ernsthaft?
Es ist jetzt gerade so viel angenehmer und ich musste diesen Wortwitz einfach machen. Es führt keinen Weg daran vorbei.
Ja, schön. Ja, gratuliere
du. Sieht auch strahlend aus, ja. Ja, also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Bodycount-Quiz ist das einfachste der Welt. Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also meine Bodycount-Quiz-Quote ist sensationell gut.
Freut es mich bleibt eigentlich in diesem Podcast nur noch eins zu erledigen.
Ich war nur um eins zu nehmen.
Das ist die Auswahl des nächsten Films. Und Max, du bist dran. An der Stelle möchte ich nochmal erwähnen, wer jetzt darauf wartet, dass du endlich mal einen Pick auswählst. Punisher Warzone wurde nicht online gestellt. Da bringe ich die Augen zu, ich sehe dich. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr die verlorene Episode trotz alledem nochmal hören wollt. Sie existiert, sie wird nur nicht online gestellt. Also ist Max mit der Wahl dran. Max, ja, welchen Film werden wir das nächste Mal besprechen?
Ihr macht es immer so, dass ihr irgendwas davor über den Film sagt. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich versuch's mal. Also der Film ist von einem umstrittenen Regisseur. Er ist auf jeden Fall aus den letzten, sage ich mal, 20 Jahren. Und es gibt Gewalt und Action und Frauen.
Gut, du hast da einen klassischen Thekencast-Film.
Ja, genau, dachte ich mir doch. Und der Kühne hat mehr als doppelt so viele Sterne gegeben als der Stu, weswegen es mir eine Freude ist.
Ich habe jetzt nicht mitbekommen, welchen Film du genannt hast.
Ich auch nicht.
Nee, hat er noch nicht. Hat er aber nicht. Darf ich schätzen? Darf ich raten?
Ihr dürft alle drei einmal raten. Und dann sage ich,
wer okay, Theresia, rat du mal.
Oh, ich habe eine ganz dunkle Vermutung. Oh, bitte nicht. Ich habe eine ganz, ganz böse Vermutung. Kurze Frage. Gehe ich recht in der Annahme, dass der Kühne damals, als er noch Single war, ein Bild von diesem Film in seinem Schlafzimmer hängen hatte?
So gut kenne ich Kühne nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich hab keine Ahnung. Also, Action aus den letzten 20 Jahren, wo dann auch noch, also, wo da noch Frauen Tut oder Frauen vorkommen. Also, ich. Keine Ahnung.
Kurze Frage.
Okay, stopp.
Wir müssen endlich Namen nennen.
Es gibt zwei Möglichkeiten.
Gut, dann nimm einen
davon.
Dadurch,
dass du das jetzt erwähnt hast, dass ich ein Bild davon... Okay, einen davon nimmst du, dann nehme ich jetzt den falschen. Dann sage ich, es ist Gunpowder Milkshake. Ist nicht
Wie
richtig.
Wie du siehst, weiß Max nicht mal, dass es so ein Film existiert.
Okay, bitte du sagst.
Nein, ich habe jetzt nicht richtig... Also, es gibt einen Film, wo Onkel Kühne und Onkel Stu relativ, glaube ich, zwei verschiedene Richtungen gehen. Wobei Onkel Stu den seit Ewigkeit nicht mehr gesehen hat und auch keinen Bock hat, den nochmal zu sehen. Und es ist ein Film von Zack Snyder. Hm? Ist der Film von dir ein Zack Snyder-Film, Max?
Kannst du tun, als ob das Bild eingefroren wäre?
Ich würde gerade sagen, Max ist eingefroren.
Ja, Stu ist auf der richtigen Fährte.
Oh Gott, nein. Okay. Das ist in dem Film.
Dann löse ich auf.
Kommen in dem Film Riesensamurai mit Miniguns vor?
Unter anderem. Aber es kommt auch mein Lieblingsschauspieler vor. Einer meiner Lieblingsschauspieler.
Oscar Isaac.
Ja.
Ich hasse dich. Oh nein.
Ich liebe dich. Den Film Sucker Punch, den ich das letzte Mal nur im Kino gesehen habe, und ich freue mich darauf, diesen Film mit euch zu besprechen.
Der Film, weswegen ich mir einen Blu-ray-Player geholt habe, weil ich den Extended Cut davon haben wollte.
Nicht alles für die nächste Folge verraten.
Ja, das kann ich auch nochmal erzählen. Vielleicht wird die Folge ja auch nicht veröffentlicht. Grüße gehen raus ans Du.
Wer weiß, was ich jetzt wieder alles Zensur gebrochen habe in meiner Aufnahme.
Ich bin dafür, dass Theresa nächstes Mal mit dabei ist. Es kann nicht sein, dass ich eins mit mir leide.
Sucker Punch schauen, oh Gott.
Ich will ihn endlich mal wiedersehen. Und das bietet
ich weiß
so
nicht, ob meine Wertung.
Okay, Theresia mit meinem Platz beim nächsten Mal. Dann mache ich eine Pause beim nächsten Mal.
Nein, ganz kurz. Es war übrigens ein Tipp von Etienne, der das festgestellt hat, dass euer beide Wertungen so weit auseinander waren, dass er meinte, das sollten wir mal wählen. Liebe Grüße an Etienne, ich habe deinen Traum wahrgemacht.
Etienne, was habe ich falsch gemacht? Du warst immer mein Liebling. Ganz ehrlich, Etienne, ich gebe mich mit Max Schuck ab, weil ich in deiner Nähe sein möchte. Und das ist der Lob, das ist der Dank dafür. Also ganz ehrlich, Etienne, was soll das denn? Wenn ich meine Playstation anschmeiße, wird immer gesagt, Etienne hat das und das gespielt. Ist mir zwar scheißegal, aber ich registriere es trotzdem. Und das ist der Dank dafür.
Also ich hätte keine Wertung zu Sucker Punch. Ich habe den Film noch nicht gesehen.
Gut, Theresa, am nächsten Mal mit dabei.
Ich habe da so eine Idee.
Ich habe eine Movie Virtues in einem.
Ich habe da so eine Idee. Max. Dann moderiere ich auch und dann können wir das zweiseitig veröffentlichen. Nein, wir sollten uns an der Stelle, glaube ich, verabschieden.
Ja, bitte.
Der nächste Film wird also Sucker Punch. Ich freue mich drauf.
Der sackt.
Mir bleibt wirklich nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr akzeptiert, dass die Punisher Warzone-Folge nicht online gestellt worden ist. Grüße gehen raus, hast du.
Ich werde so auf Sucker Punch draufschiffen jetzt, ganz ehrlich, die ganze nächste Cast, das glaubst du gar nicht. Ich werde den Film aus Protest und scheiße finden.
Dafür ist dieser Cast auch doppelt so lang als sonst.
Und ganz, ganz lieben Dank natürlich auch an Theresia, die uns hier unterstützt hat. Und ich glaube, wir konnten das Debakel von letztem Mal wirklich mit etwas mehr Ruhe und Gelassenheit nach vorne bringen. Vielen Dank, dass du unsere Gästin warst.
Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich habe mich ja überhaupt nicht selbst aufgedrängt.
Dann ist ja gut.
Auf Einladung hier. Nee, es macht immer sehr viel Spaß bei euch. Ich hoffe, ich darf auch irgendwann mal nochmal kommen.
Ja, bei Sucker Punch.
Dann sage ich ja, auch auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal.
Die letzten Worte gebühren scheinbar du.
Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will das einfach nicht. Warum nicht einfach einen schönen Actionfilm? Irgendwas mit Dolph Lundgren hat man lange nicht mehr. Oder Manns Team-Sigal-Film zur Abwechslung. Schwarzenegger hat doch so viele Filme. Wer könnte nochmal Phantomkommando machen? Warum denn nicht? Also warum denn nicht sagen? Nein.
Okay, es wird ein Riesenspaß nächste Mal.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Tschüss. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr die verlorene Episode hören wollt, gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich hasse dich so sehr.
Well, for once,
pour yourself the most inviting glass of beer you've ever tasted.
When the film is started,
see what is happening.